redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein.
So.
Lange nicht mehr gehört, oder?
Gefühlt ja, aber irgendwie ist es, so lange ist das gar nicht her, oder?
Ich habe mich schon zwischenzeitlich gefragt, ob wir überhaupt noch leben, ob es uns überhaupt noch gibt, ob wir überhaupt noch in den Köpfen der Leute vorkommen.
Ja, das ist eine gute Frage.
Hin und wieder mal, ob irgendwie jemand was über die Vrindheit geschrieben hat auf Twitter oder so. Normalerweise steht da immer was so, oh, ich vermisse die Vrindheit, wann gibt's wieder die nächste Folge und so weiter, bla bla bla, oder scheiß Vrindheit, ich hasse sie und so. Aber diesmal nichts.
Das ist, weil diese ganzen Selbstoptimierungspodcasts jetzt in iTunes alle so weit oben in den Charts stehen. Darum hören die Leute lieber das, um Orientierung zu bekommen. So, ja, wie vergrößere ich meinen Penis und diese ganzen Sachen. Also das, was früher in Spam-Mails war, das führt jetzt die iTunes-Charts an.
Unendliches Peniswachstum.
Das ist echt furchtbar.
Ja.
Ja, nee, ich bin gestern Achterbahn gefahren.
Wow.
Nach über 30 Jahren bin ich mal wieder Achterbahn gefahren.
Ach, und zwar, was? Wo hast du denn das gemacht?
In Karls Erdbeerdorf.
Okay. Ah, oh, warte mal.
Auf
Instagram hat die Kada eine super creepy Erdbeere gepostet.
Das ist ziemlich ganz geil.
Das Beste, was ich seit langem gesehen habe, wirklich.
Also Berlin-Brandenburger müssen jetzt lachen oder schmunzeln, alle anderen brauchen eine Erklärung. Es gibt einen großen Erdbeerbauern, der hier in Mecklenburg-Vorpommern seine Felder hat. Und das ist Karls Erdbeerhof, heißt er. Und er beliefert praktisch sämtliche, es stehen in den Städten in der Erdbeersaison immer so Erdbeerhäuschen rum, aus denen Erdbeeren verkauft werden. Und die gehören in Berlin praktisch ausnahmslos Karl. Also Karls Erdbeerhof.
Karl.
Gibt auch noch andere,
okay.
Aber ja. Und die haben halt so Vergnügungsparks unter anderem. Es gibt einen auf Usedom, es gibt noch einen in MV, dann gibt es eben einen hier in der Nähe von Berlin. Und da haben wir gestern einen Ausflug hingemacht. Und das heißt Karls Erdbeerdorf. Es gibt, das tue ich mal in die Shownotes. Warte mal, ich muss das direkt mal aufschreiben. Ich tue es mal in die Shownotes. Es gibt eine Kollegin von mir hat ein, warte mal, Erdbeer-Feature, damit ich es nicht vergesse. Eine Kollegin von mir hat ein Feature gemacht über Karls Erdbeerhof. Also über dieses Erdbeer-Imperium dahinter. Und, also, du kommst da so hin. Also, was ich nicht wusste, ist, es ist ein Kinderparadies. Ich dachte, das wäre so, da würde man dann gucken, wie Erdbeeren gepflückt werden oder sowas. Ist aber nicht so, sondern du kommst ja so, überall spielende Kinder, schreiende, unfassbarer Lärm. Und die haben halt so eine kleine Achterbahn. Und dann kommst du so rein, gehst in so ein Gebäude und da verkaufen sie alles, was du dir nur vorstellen kannst, was mit Erdbeeren zu tun hat. Also Erdbeerkuchen, Erdbeerkekse, Erdbeerbonbons, Erdbeertassen,
Erdbeermützchen.
Genau. Das ist alles Mögliche. Und das Schöne an diesem Feature, was Wiebke gemacht hat, ist, immer wenn sie von einem zum nächsten Gesprächspartner überleitet, liest sie vor, was es alles gibt. Also was du alles kaufen kannst. Erdbeerbonbons, Erdbeerschirme, Erdbeermützen, Erdbeer, was weiß ich was. Ein sehr, sehr hübsches Feature. Das ist auch gerade nochmal veröffentlicht worden. Das können wir verlinken. Naja, und jedenfalls haben die eine Achterbahn. Und Kada sagt, oh, Achterbahn fahren. Und ich hab ja Nerven aus Stahl, ne, was sowas angeht. Ich mache ja jeden Scheiß mit, aber mein Magen hält sowas nicht so gut aus.
Ja, vor allem je älter man wird, umso schwerer verträgt man solche Karussells und Drehungen und so weiter. Das hat irgendwas damit zu tun, dass sich mit dem Gleichgewichtssinn, also im Ohr, was verändert.
Na, ich hatte das schon, als ich jung war. Also ich konnte, als ich jung war schon, ich bin Achterbahn gefahren, danach war mir schlecht. Und das war halt so eine Achterbahn, die war schon ganz, ganz witzig. Also die Fahrt dauert vielleicht eine Minute, wenn überhaupt. Also eigentlich war die total harmlos. Und ich bin da ausgestiegen und dachte, ich will mal irgendwo hinsetzen, mir ist ein bisschen flau. Naja, und jedenfalls, wenn du dann aus diesem Gebäude rauskommst, wo du alles kaufen kannst, was in diesem Gebäude ist, inklusive der Sitzmöbel, kommst du halt auf so ein Spielplatzgelände, so ein Außengelände und dann steht mittendrin halt so ein Turm mit dieser riesengroßen Erdbeere obendrauf, die die Augen bewegt, also eine Erdbeere mit Augen, die bewegt die Augen, aber das sieht halt nicht so aus wie, hey, willkommen im Erdbeerland, sondern Ich sehe
ich
euch.
Ich bin von einem Dämon besessen.
Genau. Und weil so ihr die ganze Zeit mich. Meine kleinen Brüder gegessen habt, werde ich heute Nacht kommen und euch verspeisen. So ungefähr sieht die Erdbeere
aus.
Die
hat auch so ein dämonisches Grinsen, so ein schmallippiges, fieses Mephisto-Lachen. Das ist echt geil.
Gruselbeere irgendwie. Das ist echt schlimm. Ja, naja, jedenfalls bin ich jetzt nach über 30 Jahren mal wieder Achterbahn gefahren und stelle fest, brauche ich nicht. Also wird mir eh nur komisch von. Und dann, weil mir dann so flau war, hatte ich dann auch keine Lust mehr, die Erdbeerbratwurst auszuprobieren, was ein bisschen ärgerlich ist.
Wie jetzt, eine Bratwurst mit
Erdbeeren? Es gibt
Erdbeeren.
Ja alles aus Erdbeeren da.
Also sogar eine Bratwurst.
Sogar eine
also
Bratwurst.
Warte mal, ist die Wurst sozusagen aus der Erdbeere gemacht
nee,
oder
ich glaub, das ist,
sind die Erdbeeren da wie an so einer Waffel dran?
Nee, ich glaube, da sind eher Erdbeeren im Brät.
Okay. Bäh.
Ich habe auch gedacht, so, och, eine Erdbeerbrause habe ich noch getrunken, das war auch ziemlich fies. Weil ich trinke ja eigentlich keine gesüßten Getränke. Ich trinke halt Wasser, Kaffee, Tee und Bier. So und Wein. Aber sowas, so Limonaden und so mag ich nicht. Finde ich immer irgendwie fies, weil danach hast du immer so ein Pappgefühl im Mund. Und ich wurde dann genötigt, eine Erdbeerbrause zu trinken. Stellt sich raus, brauche ich auch nicht.
Ja.
Aber immerhin auf der Achterbahn habe ich dann die ganze Zeit. Gemacht, weil ich dachte, das macht man ja so auf Achterbahn.
Ja, so macht man's.
Ja, vermutlich fanden die Leute vor uns im Wagen nicht so witzig, aber die waren halt auch damit beschäftigt.
Ja, Gott, das ist mir auch so peinlich. Für mich gehört auch das Schreien voll dazu. Ich bin sonst niemand, der rumbrüllt, ja. Aber auf Achterbahn, da muss ich so reflexartig. Und ich war jetzt schon öfters auf dem, wie heißt denn das, in Wien, auf dem Prater.
Ja.
Und da ist ja nicht so viel los an so einem Wochentag oder außerhalb der Kirmes.
Stimmt, war ich auch mal an einem Wochentag. Das ist
und dann ist man halt vielleicht mal der einzige Mensch in der Achterbahn oder es waren halt noch drei andere mit. Und dann ist das mega peinlich immer. Und mein Schrei halt über das ganze Gelände und alle drehen sich um. Was da denn?
Sehr gut. Ja. Ach, so, ja, Karls Erdbeerdorf, also falls ihr da mal hin wollt, die das hören, stellt euch drauf ein, das ist ein Kinderparadies, das ist alles voller Kinder, der Eintritt ist allerdings frei, und dann kann man da so rumlaufen und dann sind da so Attraktionen, aber halt nicht so Phantasialand-Bombast-Attraktionen, sondern alles so auf so einem sehr, sehr kleinen, niedrigen Level, also Einstiegsattraktionen, ja. Und was hast du so erlebt?
Ich habe jede Menge erlebt, aber ich glaube, ich werde das eher so ins weitere Gespräch einstreuen, weil ich hier niemanden langweilen möchte mit allem, was ich erlebt habe in der letzten Zeit, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Das
was ja ewig ist.
Ja, das ist wirklich ewig her. Das kommt mir vor wie gut ein halbes Jahr.
Oh.
Aber eine Sache gibt es, die ich erzählen wollte, und zwar wird es wieder eine Lesung mit mir geben.
Oh, ah.
Und ich hoffe auf rege Beteiligung von Vrindhörern, falls es in der Region, wo diese Lesung stattfindet, überhaupt Vrindhörer gibt. Es gibt mindestens einen, der veranstaltet nämlich die Lesung. Und zwar findet das in Rödental statt.
Bitte?
Hast du schon mal gehört von Rödental?
Ja, nee.
Rödental ist eine Kleinststadt, so wie ich das jetzt empfunden habe, in Oberfranken bei Coburg.
Mhm.
Es ist also noch Bayern.
Mhm.
Sollten dort irgendwelche Vrindhörer ansässig sein oder in der Nähe, lade ich herzlich ein. Das Ganze findet in der Stadtbücherei Rödental statt und zwar am 2. Oktober. Der Tag ist mit sehr viel Liebe rausgepickt aus allen möglichen Tagen. Das ist nämlich ein Dienstag, der vor einem Feiertag liegt, nämlich vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Das bedeutet, dass Möglichkeit besteht, die ganze Nacht durchzufeiern. Dann wahrscheinlich ohne mich, ja. Aber untereinander kann man ja was machen. So.
Absturz in Rödental.
Absturz in Rödental. Und wahrscheinlich mache ich dann doch mit, ja, so wie ich mich kenne. Jedenfalls lade ich ganz herzlich dazu ein. Ich werde aus beiden Büchern lesen. Es wird viel Quatsch geben. Man darf wieder Obst mitbringen, Südfrüchte und 90er-Jahre Erinnerungen und so weiter. Also eine super tolle Sause. Mehrgenerationen-Sause, 90er-Sause, Ost-West-Sause.
Mehrgenerationen-Sause ist auch schön.
Ja, ich denke schon, weil du kennst ja das klassische Lesungspublikum. Das sind ja Menschen ab 60, ab 65 und aufwärts. Und wenn sich das dann alles so mischt, ist das immer ganz witzig. So Mehrgenerationen-Spaß kann man dann haben. Ja, und ich werde das wahrscheinlich nochmal ankündigen. Wir werden ja bis Oktober sicher
ja, einen dritten Teil
machen, aber ich wollte es jetzt schon mal sagen.
Es gibt auch noch keine Webseite dazu. Ich habe gerade mal gegoogelt, aber da ist nichts.
Ja, ich habe nämlich dem Vrindhörer, der das Ganze organisiert, gestern quasi zugesagt. Also
hier Reklame zu machen, diese Sendung schamlos zu missbrauchen, wie es sonst nicht so deine Art ist.
Das ist der einzige Grund, warum ich diese Sendung mache.
Ja, ja klar.
Weil ich sie als Werbeplattform nutzen kann.
Das waren ja dann auch diese Selbstoptimierungspodcaster. Reichweite generieren. So Reichweite generieren für ihr eigentliches Produkt, was dann in der Regel so Seminare und so Zeugs ist und sowas.
Ja, und stattdessen verpesten sie noch ein bisschen die Sendeluft und
genau, verstopfen den Äther.
Ja, also professionelle Zeitdiebe sind das.
Sind wir ja nicht.
Pfui, sowas gibt es ja bei uns in der
Wir machen das nur zum Spaß.
Ja.
Genau. Ja, dann fangen wir an mit dem Spaß, ne?
Ja, los geht's.
Robert fragt, hier in Asien, Südkorea, Hongkong, Japan, bin ich mit meinen fast 2 Metern Höhe und als Foreigner schon irgendwie besonders und spüre das auch. Wann habt ihr euch zuletzt besonders gefühlt? Auf gute oder schlechte Weise?
Da knüpfe ich gleich mal an. Ich habe mich besonders gefühlt, als ich im März beschlossen habe, die japanische Sprache zu erlernen.
Und hat's geklappt?
Ja, ich mach's halt immer noch. Ich mache immer noch einen Japanischkurs und bin echt sehr angetan von der Sinnlosigkeit dieses Unternehmens. Nee, und deswegen, also wenn er sagt, er fühlt sich besonders mit seinen 2 Metern in Japan, ich fühle mich echt besonders, indem ich eine Sprache lerne, die echt erklärungsbedürftig ist. Du musst ja niemandem groß erklären, warum du Portugiesisch lernst oder Spanisch oder Französisch, was weiß ich. Aber wenn du Japanisch lernst, halten dich die Leute für eine Cosplay-Maus oder für einen Anime-Freak.
Irgendein Sonderling halt, ja.
Oder für irgendeinen sonstigen Sonderling, ganz genau. Und ich lerne Japanisch, weil es die Sprache war, die aller weirdesten erschien von allen Sprachen, die irgendwie auszuwählen waren. Ich wollte eine Sprache kennenlernen, die ganz anders funktioniert als alle Sprachen, die ich kenne. Und die habe ich mit Japanisch gefunden. Das ist super geil. Es gibt 3 verschiedene Schriftsysteme. Alle 3 können in einem Satz, innerhalb von einem Satz vorkommen. Ich kann mittlerweile die beiden Silbensprachen lesen. Das heißt, wenn ich irgend so einen japanischen Quatsch mir kaufe, irgendwelche Erdbeersüßigkeiten oder so, dann kann ich das schon lesen. Ich kann das schon mal entziffern. Was
es bedeutet, cool ist. Weißt du dann auch, was es bedeutet, oder kannst du es nur sagen, was es
meistens weiß ich auch, was es bedeutet, weil bei denen ja unheimlich viele Wörter aus dem Englischen entlehnt sind und quasi nur übersetzt sind in diese japanischen Silben. Also zum Beispiel Schokolade heißt dann Chocoreto.
Mhm.
Ja, Chocolate.
Und
ja,
das kann man sich dann, folgt dann einem bestimmten Prinzip immer und daran kann man sich gewöhnen, oder? Also diese Japanisierung.
Diese Einjapanisierung, das ist halt so. Die Japaner kennen keine einzelnen Buchstaben, also Konsonanten in diesem Sinne, die irgendwie einzeln so p, k stehen, sondern das sind immer Silben, die ein Vokal am Ende haben. Mhm. Zum Beispiel sa, se, shi, ma, mi und so weiter.
Ich weiß
do,
nur vom
so
Bier, dann ist es Biru.
Biru, genau. Dieses U fällt dann so nach unten runter. Genau, das heißt, du musst jeden Namen musst du in diese Silben übersetzen. Und du wärst zum Beispiel Horuga. Also das R, ich habe das jetzt wie Ru ausgesprochen, man kann es auch wie Lu aussprechen. Das ist, die machen keinen Unterschied zwischen R und L. Horuga. Wenn ich deinen Namen transkribieren müsste, würde ich die Silbe für Ho, für Ru und für Ga nehmen.
Aha.
Horuga. Und ich bin A, Re, Ku, Sa, N, Dora. Also das N ist das ist der einzige Laut, der wirklich ohne Vokal
da ist. Das klingt aber ganz cool. Das könnte auch irgendein Fluch sein.
Und mein Nachname wird transkribiert mit Toba. Also gar nicht so Tobo, sondern Toba.
Und klein?
Oh, das wäre super schwer.
Okay.
Korain vielleicht. Korain.
Mhm.
Das würde funktionieren. Naja, aber wollen wir nicht nicht weiter hier mit der Sprache langweilen?
Nein.
Also
langweilen wir lieber mit uns, meinst du?
Ja, genau. Wann hast du dich das letzte Mal besonders gefühlt?
Ich fühle mich eigentlich fast jeden Tag besonders. Er sagt ja im Guten wie im Schlechten. Also im Guten fühle ich mich, und das ist jetzt, jetzt mache ich, ich pulle einen Tobor. Es gibt so ein Phänomen, das insbesondere in Social Media auftritt. Und das beschreibe ich als das Phänomen der Denkfaulheit. Mhm. Es sind unfassbar viele Menschen unterwegs, die auch grundsätzlich, also das scheint mit Klugscheißerei einherzugehen, die dich ungefragt belehren, wenn du irgendetwas sagst oder irgendetwas schreibst, und die nicht zu Ende denken, was sie da aufschreiben. Also Beispiel, wenn ich sage, Autofahrer müssen an die Kandare genommen werden, weil Autos sind die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer, kommt einer um die Ecke und sagt, erstens, Fahrradfahrer sind das auch. Das ist schon mal, ne, das ist Derailing nennt man das, ne? Also bloß nicht über das eigentliche Problem reden, sondern lieber über andere Probleme. Was aber dann auch gelegentlich kommt, sind Leute, die sagen, ich bin ja für eine Kennzeichnungspflicht von Fahrradfahrern. So. Wenn Leute, die sowas fordern, das mal zu Ende denken würden, also wenn sie nicht denkfaul wären, wüssten sie, dass eine Kennzeichnungspflicht für Fahrradfahrer praktisch unmöglich ist, es sei denn, du lebst in einem autoritären Polizeistaat. Weil nämlich, wie willst du eine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder durchsetzen? Ja, wenn ich eine Pflicht fordere, dann muss ich auch immer mir überlegen, wie wird diese Pflicht denn eigentlich durchgesetzt? Und wie wird denn eigentlich sanktioniert, wenn jemand dieser Pflicht nicht nachkommt? Und das ist bei, ich weiß nicht, wie vielen 100 Millionen Fahrrädern oder wie viel wir in Deutschland haben,
ja,
ist das schlicht unmöglich. Du kannst nicht an jedes Fahrrad ein Kennzeichen machen. Und selbst wenn du es könntest, gäbe es immer noch niemanden, der in der Lage wäre, das durchzusetzen, das zu kontrollieren, zu überprüfen, ob das Kennzeichen echt ist. Diesen ganzen Kram. Das ist sowas. Und das ist so ein Phänomen, das mir, ja, insbesondere in Social Media, früher in den Blogposts, also in den Blogkommentaren, als wir nur geblockt haben, gab's das auch schon mal. Aber anscheinend haben die Leute, wenn sie, ja, weiß ich nicht, so eine Eingabemaske ausfüllen müssen und da ihre E-Mail-Adresse reinschreiben müssen und sowas, werden die stärker animiert, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, was für ein Quatsch die eigentlich schreiben. Und das ist so, da habe ich das total oft, und das ist, ich sagte, ich pulle einen Tober, weil das kommt sehr arrogant rüber. Vermutlich ist es auch sehr arrogant. Ich sitze dann oft da und denke mir, sag mal, wie kann man denn eigentlich so blöd sein? Also ich bin ja nun nicht sonderlich intelligent, aber so weit denke ich doch den Scheiß durch, den ich äußere. Vor allen Dingen, wenn ich ihn nicht einfach nur in Twitter rausblase, sondern gezielt jemanden anspreche. Ja, ist ja immer noch mal was anderes, ob ich mich einfach auf den Balkon stelle und schreie, weiß ich nicht, ich fordere eine Kennzeichnung, wie ich für Fahrrad fahre, mach dann das Fenster wieder zu und gut ist. Aber wenn ich zu jemandem sage, ich fordere das, dann erwarte ich von diesem jemand ja auch, dass er sich in irgendeiner Weise verhält. Und dann ist es doch gefälligst meine Pflicht, wenigstens mal meinen Gedanken bis zum Ende zu denken oder so weit zu denken, wie es möglich ist, um dann erst mich zu äußern. Und das ist so, da fühle ich mich total oft besonders. Ich sitze total oft da, insbesondere bei Twitter-Replies, und denke mir, sag mal, glaubst du Pfeife eigentlich, das ist noch das nächste Ding, glaubst du Pfeife eigentlich wirklich? Ich hätte mir diesen läppischen Gedanken, den du da gerade replyst, nicht schon längst selber gemacht? Bist du wirklich so blöd? Also das ist so, da fühle ich mich dann besonders, und ich schäme mich dann auch total oft, weil ich denke, ey, du kannst dich nicht so über deine Mitmenschen erheben. Ja, du bist nicht schlauer als die anderen, aber die anderen benehmen sich so blöd.
Ja.
Das ist so, da fühle ich mich dann im Guten, halte ich mich für was Besseres tatsächlich. Was ja was Besonderes ist.
Okay, und du sagst, dass das jetzt charakteristisch für mich ist, mich für was Besseres zu halten.
Nein, das wird dir ja immer vorgeworfen, dass du dich für was Besseres hältst.
Ja, das stimmt. Das stimmt, so völlig ungerechtfertigterweise, aber gut.
Ja. Völlig ungerechtfertigterweise wirft der Pöbel dir vor, dass du dich für was Besseres hältst. Und im Schlechten, und das finde ich ganz interessant, weil er schreibt ja, dass das durch seine Körpergröße in Asien definiert ist. Ich halte mich auch fast jeden Tag für was Besonderes, und zwar im Schlechten, weil ich fett bin.
Mhm.
Du bist, also im Grunde, und da mögen jetzt alle Behinderten, die zuhören, mir das verzeihen. Das ist natürlich kein valider Vergleich. Aber du bist, wenn du fett bist, im Grunde ein wenig behindert. Der große Unterschied ist, wenn du wirklich behindert bist, dann bist du das. Ich muss das nicht sein. Also, ne, ich muss nicht fett sein. Jedenfalls nicht so, wie ein Behinderter behindert sein muss, weil wenn du ein abes Bein hast, hast du ein abes Bein, das wächst da auch nicht mehr dran, auch wenn du dich anders ernährst, so, ne? Ich kann mich anders ernähren, dann bin ich nicht mehr fett. Aber ab einem bestimmten Körperumfang ist es halt so, dass du, es fällt dir alles schwerer. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Das Aufstehen, das Hinsetzen, das Treppe steigen, das Platz nehmen in einem zweite Klassewagen der Bahn, das Fliegen, der Klamottenkauf, alles. Ja, also das Leben wird auf einmal mühsamer. Das kann man jetzt integrieren in sein Leben, kann sagen, okay, so ist mein Leben halt. Das schaffe ich aber nicht. So, das heißt, ich empfinde im Grunde einen konstanten Leidensdruck, der nicht groß genug ist, als dass ich nachhaltig was daran zu ändern vermöchte. Und da fühle ich mich tatsächlich als was Besonderes. Wenn ich in einem Club stehe, ja, wenn ich in eine Disco gehe, stehe ich immer im Weg. Weil ich fett bin. Das mag gar nicht so sein, aber ich empfinde das so. Das heißt, wenn ich in einem Club stehe, fühle ich mich als was Besonderes, und zwar im negativstmöglichen Sinne. Darum gehe ich nicht in Clubs. Jetzt mag man fragen, ja, warum speckst du da nicht ab, mein Freund? Weil das unfassbar schwierig ist. Weil eine Essstörung und ein Übergewicht ist Ausdruck einer Essstörung, weil man frisst zu viel. Ja? Eine Essstörung, die du dir über 40 Jahre angewöhnt hast, oder noch länger sogar, fast 45 Jahre angewöhnt hast, die verlernst du nicht innerhalb eines Jahres. Das musste ich bitter feststellen. Also ich habe ja innerhalb von knapp 2 Jahren, nee, noch nicht mal, 1,5 Jahren, 42 Kilo abgespeckt. Habe dann aufgehört, darüber nachzudenken, wie ich mich ernähre, um dann 20 Kilo wieder zuzunehmen.
Mhm.
Einfach so, weißt du, wirklich einfach so, ohne es zu merken. Ja. In Anführungszeichen. Jetzt natürlich merke ich das, ne, weil auf einmal passt die Hose nicht mehr. Und dann gehst du halt an den Schrank und nimmst die von vorher, weil die passt ja noch, ne? Also du hast dann irgendwie, ich habe halt irgendwie, was habe ich denn? Warte mal. Ich habe drei Kleidergrößen im Schrank. Ja, weil ich bin erst runtergekommen, dann habe ich die größten Klamotten, also zwei Größen darüber, also ich hätte 5 im Schrank, die 2 größten, die habe ich nicht mehr, aber 3 Kleidergrößen habe ich immer noch im Schrank. So, das heißt, du wirst fetter und dann nimmst halt das alte Hemd, ja, wenn das aktuelle gerade zu Spack wird. Und auf einmal findest du dich in einem Club wieder und denkst, scheiße, ich stehe auf einmal wieder im Weg. Ich gehöre hier nicht hin.
Mhm.
Ja, und das mit dem im Weg stehen, damit meine ich jetzt nicht so ein, na, ich fühle mich unwohl, weil alle so schlank und sportlich sind und sowas, sondern literally im Weg stehen. Darf ich hier mal durch? Das ist, ja. So, und dieses Verlernen eines Fehlverhaltens, das dauert viel, viel länger, als es dauert. Nee, als man meint, dass es dauert. Weil dann hast du irgendwie diese 40 Kilo abgespeckt und denkst, ah, ich weiß, wie es geht. Ich weiß ja auch, wie es geht. Friss nicht so viel. So geht das. So. Und was mache ich? Ich fress zu viel.
Das erfordert halt tägliche Übung.
Täglich,
da darf man sich
täglich.
Keine Illusionen drüber machen. Du darfst das nicht einen Tag lang vergessen.
Richtig. Nicht so einen. Und wenn du es einen Tag lang vergessen hast, wenn du es absichtlich machst, wenn du sagst, ey, wir sind beim Grillen mit Kumpels, ich hau mir jetzt 5 Liter Bier und 17 Bratwürste rein, weil der Abend ist einmalig dieses Jahr oder diese Woche oder diesen Monat oder irgendwie sowas. Dann ist es okay. Aber wenn du es tatsächlich vergessen hast, ja, wenn der Tag kommt, das ist bei mir, also meine Strategie, die super funktioniert hat bei mir, ist, ich stehe morgens auf, ich überlege, was machst du heute über den Tag? Du gehst arbeiten, abends triffst du dich mit deiner Frau, dann wolltet ihr essen gehen. Dann esse ich tagsüber halt nur einen Salat, weil ich weiß ja, dass ich abends Fett esse. Wenn ich vergesse darüber, also wenn ich es wirklich vergesse, meine Übung, dann ist es so, ich stehe morgens auf, ich fahre zur Arbeit, ich esse mit den Kollegen zu Mittag, es gibt Kaiserschmarrn, den haue ich mir rein. Nachmittags kommt noch jemand, der Geburtstag hat und verteilt Muffins, da esse ich dann 1-2 Muffins. Dann treffe ich mich abends mit meiner Frau und wir gehen essen. So, und das war zu viel Essen, das war Essen für 2. Das ist tatsächlich der Moment des Vergessens. Und wenn dir das einmal passiert, passiert dir das immer wieder.
Ja, bist du wieder drin, na klar.
Am Tagebuch könnte ich das nachvollziehen, würde ich mir das alles notieren. Ja.
Mhm.
Ja, es ist tägliche Übung, richtig. Ja. Und das Scheitern daran, ne, das frustriert doppelt. Also ich habe mich wieder in einen Selbsthass reingescheitert in den letzten 3 Jahren ungefähr. Also ich habe für die 20 Kilo habe ich 3 Jahre gebraucht. Ich habe mich da in einen Selbsthass reingescheitert, den zu kompensieren, mich, ich kann es nicht beziffern, aber einen großen Teil meiner kognitiven Kraft kostet.
Ja, das glaube ich.
Ja, weil Selbsthass, natürlich, ich habe mich mein Leben lang selbst gehasst, ja. Und ein Großteil meines, ich sage mal, publizistischen Erfolgs, ein Großteil der Aufmerksamkeit, die ich so habe, die kommt mit Sicherheit daher, dass ich aus Selbsthass heraus gehässig war. Weil mit Gehässigkeit kriegst du viel Aufmerksamkeit, kriegst du viel Applaus, weil da kann man auch immer gut drüber lachen, wenn irgendjemand gehässig ist. Und ich, das ist aber genau das, was ich nicht mehr will. Ich will nicht gehässig sein, weil Gehässigkeit macht die Welt hässlich. So, ja. Jetzt hast du, weißt du, jetzt stehst du da und findest dich scheiße. So, und möchtest das eigentlich, man, das lässt sich ja super sublimieren, an anderen aus abarbeiten, weißt du? Jeden in die Ecke stellen, jeden scheiße finden und sowas. Und das möglichst lautstark und dann kriegst du Applaus. Und mit dem Applaus kannst du dich dann wieder gut fühlen. Und wieder für was Besonderes im Übrigen. Das ist ja auch ganz schön. Mhm. Ja. Und das ist so ein frustrierendes Moment, jetzt langweilig mit meiner Psyche. Das ist ein äußerst frustrierender Zustand. Und wenn du den erstmal erreicht hast, dann kommt noch ein Ding obendrauf, weil, naja, dann ist das Stück Kuchen ja auch egal.
Ja.
Ist es ja, aber klar. Nicht.
Vor allem, ja, du hast ja auch noch dieses Gefühl, dass du dich für das schlimme Gefühl, was du da empfindest, irgendwie noch belohnen müsstest. Also nicht belohnen, sondern mit
wenigstens,
diesem Fressen
wenigstens
von ein Süßen tröstet man sich. Das ist ja ein Trost.
Das ist vor allen Dingen ist das auch ein Erfolg. Also das ist ja ein Belohnungsgefühl. Du triggerst ja mit allem dein Belohnungssystem. Mhm. Wenn ich es schaffe, einen Tag lang auf meine Ernährung zu achten, denke ich abends, ey geil, Belohnungssystem getriggert. Esse ich eine Pizza, triggere ich mein Belohnungssystem auch, aber auch nur für so lange, wie ich die Pizza esse. Am Ende ist es immer wieder derselbe Mechanismus, der da anspringt. Du unterscheidest halt nur, du musst halt lernen zu unterscheiden zwischen kurz- und langfristig. Und die kurzfristige Belohnung, die ist es in der Regel nicht wert. Vor allen Dingen nicht, wenn sie Teil eines, das hat mir mal ein Forscher das mal schön beschrieben, wenn diese kurzfristige Belohnung Teil eines permanenten Exzesses ist. Und immer zu viel zu essen ist ein permanenter Exzess. Bah, hässliches
ja,
Thema.
So,
ja.
Nun aber Stopp hier.
Exzess genau.
Ja ein Ende machen.
Nächste Frage kommt von Live und passt sehr gut. Live fragt, nur mich, vielleicht auch dich, ich weiß nicht, ob du diese Kleidung trägst. Welche konkreten Erfahrungen hast du mit den Klamotten von Manu Mama gemacht? Hintergrund. Einer der ersten Podcasts, die ich von dir gehört habe, war ein Interview mit Sina Trinkwalder. Aufgrund des Interviews habe ich mir eine Augsburg-Denim gekauft und ein Jahr später noch eine zweite. Manu Mama ist ein ökosozialer Bekleidungshersteller. Sina Trinkwalder hat die Firma gegründet.
Aber vielleicht nicht alle,
die hier zuhören. Die Augsburg-Denim ist nach 2,5 Jahren leider im Schritt dünn geworden, was bei meinem regelmäßig getragenen Hosen immer schon nach 1 Jahr bis 15 Monaten passiert. Ich habe eine Kulanzanfrage gestellt und die Hose prompt repariert bekommen. Als Ende 2015 eine Naht am Innenfutter der Hosentasche aufging, habe ich Fotos nach Augsburg gemeldet und nach einer weiteren Kulanzlösung gefragt. Schon dreist genug von mir, ich weiß. Heute habe ich eine nagelneue Hose erhalten gegen Portoberechnung. Das habe ich sofort verdoppelt und bezahlt. Ich bin fasziniert. Danke an Holgi fürs Kennenlernen von Manu Mama. Danke an Alexandra fürs Verständnis, dass diese Frage nur an Holger gerichtet ist. Ja, das passt jetzt exakt zu dem, was ich vorher beschrieben habe. Ich habe 3 Klamottengrößen im Schrank. Ich kann dir nicht sagen, wie haltbar die Klamotten von Manu Mama sind, weil ich nichts von denen lange genug getragen habe. So einfach ist
weil,
das.
Weil
ich rausgewachsen bin. Okay. Ich bin aus der Hose rausgewachsen, bevor ich hätte sehen können, dass die Hose nach 1,5 Jahren kaputt geht, hat sie mir schon nicht mehr gepasst. Das ist so, ja. Und was ich ansonsten da ganz geil finde, ist, ich lasse mir von denen auch teilweise Sachen schneidern. Das heißt, die haben halt, ich trage gerne deren T-Shirts, die haben sehr schöne T-Shirts mit V-Ausschnitt, ich trage gerne V-Ausschnitt. Aber wenn du fett bist, also wenn du einen Bauch hast, der Bauch macht, dass dein Hemd hochrutscht, ja, weil es nach vorne ein bisschen ausbeult und darum kommt das dann hoch. Und darum sind die T-Shirts, die Manu Mama verkauft, die ich tragen kann, also 2XL ist es, die sind mir immer zu kurz. Und dann kannst du denen halt schreiben, kannst sagen, ich hätte die gerne in 3 Zentimeter länger.
Mhm.
Und dann berechnen die dir das, weil dafür müssen sie extra Arbeit machen und dann kriegst du die. Und das finde ich toll. Das heißt, eigentlich habe ich eher die Erfahrung, also die Erfahrungen, die ich mit denen habe, sind ja super Zeug. Also ich trage es gerne, es ist auch nach dem Waschen noch schön, ich kann aber nicht sagen, wie haltbar es ist. Und ich finde halt den Service toll, hat er ja auch schon geschrieben.
Ja gut.
Ja.
Haben wir das geklärt.
Mehr kann ich, genau, haben wir das geklärt. Machen wir weiter. Der Philipp fragt, was für Soßen esst ihr am liebsten? Ach du Schande. Habt ihr eine Geheimsoße, die ihr besonders gut kochen könnt? Und was für Soßen gehen gar nicht? Beziehungsweise, was ist die schlimmste Verunstaltung einer traditionellen Soße, die euch untergekommen ist?
Ich habe so keine Ahnung von Soßen. Ich mag halt alles, was Thai ist. Alles, was aus der Thai-Küche kommt an Soßen, finde ich geil. Und ich habe auch noch nie eine Soße gemacht. Ich habe einfach keine Ahnung von Soßen. Ich esse einfach alle Soßen und die schmecken mir meistens. Ich habe keine Ahnung, wie man eine traditionelle Soße verhunzen könnte. Was meint er denn, dass man Zitronengras in eine Biersoße reinwirft oder was?
Keine Ahnung. Also so ein Soßenkoch bin ich auch nicht. Ich mag halt kein Ketchup. Ist ja auch eine Soße.
Boah, ernsthaft?
Ja, Ketchup ist nicht meins.
Kennst du diese Leute, die überall Ketchup drauf machen?
Donald Trump, ja.
Igitt.
Ketchup ist tatsächlich was es in meiner Küche fast nicht gibt. Ich habe immer eine kleine Flasche da, um zu pfuschen, wenn ich nicht genug Zeit habe, eine Tomatensauce selber schön zu machen. Dann haue ich da immer noch so einen Schuss Ketchup dran. Ich mache mir kein Ketchup übers Essen. Ich bestelle meine Burger.
Isst du denn Pommes?
Ich esse Fritten, die esse ich mit Mayo oder Senf.
Aha, weil ich mische mir nämlich immer Ketchup mit Mayo zu so einer Cocktailsoße. Das schmeckt mir ganz gut.
Das gibt's in fertig aus der Tube und kommt dann so raus wie so diese Zahnpasta, weißt du? So rot-weiß. Nee, Ketchup ist so ein Gleichmacher, finde ich. Wenn irgendwo Ketchup drauf ist, schmeckt alles nur nach Ketchup. Und das gefällt mir nicht.
Ja, stimmt. Das hat einen sehr intensiven, dominierenden Geschmack, ja.
Und sonst Soßen, die ich am liebsten esse, eigentlich. Also alles, was der Inder macht. Also ich habe es da wirklich mit dem Inder. Und meine Geheimsoße, die ich besonders gut kochen kann, das ist jetzt nicht, die ich besonders gut kochen kann, aber es ist die geheime Tomatensoße. Ein Bund Suppengrün aus dem Bund Suppengrün, kostet irgendwie 50 Cent, glaube ich. Alles klein häckseln, einfach in den Häcksler, ein bisschen anschwitzen, was Zwiebel dazu anschwitzen, dann irgendwann Tomaten drauf, also so passierte Tomaten, das Ganze schön einkochen lassen, bis das Gemüse komplett weich gekocht ist, dann vielleicht nochmal mit dem Pürierstab durchgehen und dann abschmecken. Tolle Tomatensauce. Und schmeckt halt immer irgendwie nicht nach Industrietomatensauce, nach Miracoli oder so. Aber schlimmste Verunstaltung in der traditionellen Soße. Naja, Carbonara mit Sahne, ne? Das ist so typisch Provinz-Italiener. Spaghetti Carbonara. Dann denkst du, oh geil, Carbonara hatte ich lange nicht. Bestellst Spaghetti Carbonara und bekommst dann Spaghetti mit einer Sahne-Schinkensoße. Wo ich auch denke, das ist doch nicht, das geht doch nicht.
Ja, das ist die Kinderversion von Carbonara.
Ja, ich würde es halt anders nennen. Also das ist doch, ich weiß nicht. Soßen.
Nächste Hallo. Frage, komm.
Hallo Holgi, du hast ein Spendenkonto. Schreiben dir die Spender lustige oder bemerkenswerte Verwendungszwecke? Wenn ja, wie lauten diese?
Warum ist diese Frage zum Beispiel nur an dich gerichtet? Hallo, ich habe auch ein Spendenkonto.
Schreiben dir die Leute lustige
Hallo?
Verwendungszwecke?
Ja klar, immer wieder mal.
Mir auch.
Also was heißt lustige? Ich kriege immer so Aphorismen, zum Beispiel, der eigentliche Sinn des Reichtums ist, freigebig davon zu spenden.
What?
Oder denkt denn niemand an die Kinder?
Ich muss jetzt wirklich mal.
Solche Sachen.
Aber das finde ich ziemlich lustig. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass wenn ich auf das Konto gucke, dann sehe ich, glaube ich, die. Hier stehen überhaupt keine. Hier stehen überhaupt keine Verwendungszwecke. Warum eigentlich nicht? Ja doch, Spende Vrind. Nee, so spontan finde ich jetzt nichts Lustiges, aber gelegentlich ist schon mal was ganz Witziges dabei.
Ja, das sind nicht viele, die das machen. Das ist vielleicht einer pro 20 oder so.
Ja, wenn überhaupt, ja. Ich guck gerade.
Sag mal, kriegst du denn noch Sachen von deiner Wunschliste geschenkt?
Nein.
Ich auch nicht.
Das liegt aber bei mir daran, dass ich die Wunschliste von Vrind getrennt habe. Das ist eine rein private Wunschliste, also die gibt's noch. Wer den Link kennt, kann da hin. Wer weiß, wo er den Link sonst noch finden kann, kann da auch hin. Wer mich fragt, kriegt die auch mitgeteilt, aber ich habe die von Vrind getrennt, weil nämlich die
wegen
Sachen.
Wegen der Steuer.
Wegen der Steuern. Die Sachen, die du dann von der Wunschliste kriegst, musst du versteuern. Und das sind jetzt alles Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, sondern nice to have. Und für nice to have Steuern zu bezahlen, das ist irgendwie nicht, weiß ich nicht, da komme ich mir dann irgendwie, fand ich die Idee doof. Und dann habe ich es halt getrennt.
Ah, das ist ja gut, dann mache ich das auch.
Also daher kommt das bei mir, ja.
Ja.
Robert fragt, ihr könnt mit einer Zeitmaschine, hatten wir so, ja. Ihr könnt mit einer Zeitmaschine 10, 100 oder 1000 Jahre in die Zukunft reisen, ihr müsst euch aber für ein Zeitmaß entscheiden. Das ist eine fiese Frage. Welches?
Ich würde 10 Jahre nehmen. Und zwar, also in 1000 Jahren, ja, da ist es ja fraglich, ob es den Menschen da noch geben wird. Ich zweifle daran. Und wenn es ihn noch geben wird, dann wird er so hart um die verbliebenen Ressourcen kämpfen müssen, dass das keine Welt ist, die ich gerne besuchen möchte. 100 Jahre lassen wir es mal außen vor. 10 Jahre, das wird mich richtig interessieren. Weil ich nämlich sehen will, ob die Menschheit gelernt hat, mit Social Media umzugehen, mit Ablenkungen und so.
Ja.
Weißt du, beim iPhone wird ja jetzt auch in der nächsten iOS-Version so möglich sein, dass du halt überprüfen kannst, wie oft du zum Handy greifst, wie viel Zeit du in Social Media verbringst sozusagen. Also diese Achtsamkeit der Leute scheint in diesem Bereich langsam zu wachsen. Ich frage mich aber, ob die Menschheit jemals davon loskommt. Das ist etwas, was mich wirklich interessiert, wie sich das entwickeln wird. Und ich glaube, dass man in 10 Jahren schon ein bisschen was darüber sagen kann, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und das will ich einfach wissen. Und diese 10 Jahre, die sind auch unter anderen Aspekten ganz interessant. Es werden nämlich immer so komische Vorhersagen getroffen für in 10 Jahren. Ich weiß noch, dass meine Mutter, als ich angefangen habe zu studieren oder vor der Entscheidung stand, was ich denn studieren soll, die meinte dann so, ja, studier doch auf Lehramt, weil ich habe gehört, in 10 Jahren werden Lehrkräfte gebraucht. So diese Art von Vorhersage halt. Da würde ich gerne einfach mal öfters genau 10 Jahre in die Zukunft reisen, um zu überprüfen, was dran ist, ob das wirklich so ist. Weil meistens ist das eben nicht so kontrollierbar, wie die Zukunftsforscher sich das vorstellen, und es kommt ganz anders.
Nein, ich habe ja mal einen Zukunftsforscher interviewt, der hat auch gesagt, er redet immer nur von den Zukünften.
Weil ja, also mögliche Szenarien,
genau,
ja.
Genau. Bei mir wäre das wirklich, die Antwort hängt davon ab, ob ich zurück kann. Kann ich zurück oder kann ich nicht zurück? Kann ich zurück? Ja. 1000 Jahre. Weil ich will sehen, was draus geworden ist.
Ja.
Kann ich zurück, würde ich eventuell sogar 100 nehmen, aber ich glaube 100 ist noch so, das ist so Mittel, also weißt du so, wenn der große Krieg kommt, dann brauchst du eh danach wieder 3 Generationen, um wieder zu Rande zu kommen und so. 1000 Jahre fände ich interessant, wenn ich zurück könnte. Wenn ich nicht zurück könnte, würde ich auch 10 nehmen, weil in 10 Jahren ist ein guter Teil von den Leuten, die ich jetzt kenne, noch da. Da ist die Welt im Wesentlichen zumindest noch so, wie ich sie verlassen habe. In 100 Jahren dürfte mir das schon wesentlich schwerer fallen, mich zu orientieren. Und in 1000 Jahren erst recht.
In 10 Jahren passiert ja auch jede Menge, was man jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde. Aber in der heutigen Zeit geht ganz viel in dieser Zeitspanne.
Ja. Ja. Frage von Stan. Wir sind übrigens gerade mit den Fragen im Februar 2016. Ich habe gerade wirklich Angst davor, dass die Amis tatsächlich hohl genug sein könnten, einen geistigen Tiefflieger wie Donald Trump zum Präsidenten zu machen. Ja, morons own country. Ne? Ist er es tatsächlich geworden? Jo. Falls ja, kann man sich bei so viel Dummheit überhaupt noch guten Gewissens für ein demokratisches Wahlsystem aussprechen? Und was würdet ihr davon halten, wenn man sich erstmal durch Beantwortung einfacher, politisch bezogener Fragen dadurch dazu qualifizieren müsste, dass man überhaupt wählen darf?
Ja, die Frage ist, wer entwickelt diese Fragen und wer darf durchsetzen, dass das diese Fragen sind? Werden diese Fragen eher von Rechten oder eher von Linken formuliert? Was für eine Art von Fragen sind es? Sind das Wissensfragen? Sind das moralische Fragen?
Ja, das ist das Problem. Strukturfragen können rechts und links stellen. Ne? Wie funktioniert unser Wahlsystem? Wie setzt sich der Bundestag zusammen und so? Aber moralische Fragen, da wird es schon problematisch.
Wer entscheidet, was die richtige Haltung ist, was eine reife Haltung ist, die verantwortungsvoll ist sozusagen.
Eben, du bist dann ganz schnell in der Demokratur, ne?
Ja.
Kann man sich bei so viel Dummheit auch guten Gewissens für ein demokratisches Wahlsystem aussprechen? Vielleicht nicht, aber für was denn sonst?
Ja,
du kannst dich, also jede andere Staatsform oder jede andere Organisationsform eines Staates, für die kann ich mich nur mit noch schlechterem Gewissen aussprechen. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Wir haben nichts Besseres. Ja, man kann es verbessern, aber was anderes als ein demokratisches System funktioniert nicht. Und selbst da funktioniert es ja schon nicht richtig. Man muss ja nur nach Ungarn gucken oder nach Polen. Ja, da sind auch demokratisch gewählte Regierungen, die gerade ihre Länder in die Illiberalität treiben. Mhm. Das ist alles sehr, sehr problematisch. Es gibt von einem, das fand ich ganz interessant, ich glaube, es ist sogar ein belgischer Historiker, der das zuletzt nochmal hochgezogen hat, die Idee, Parlamente nicht zu wählen, sondern im Regelmaß durch Los zu bestimmen. Und zwar über die gesamte Bevölkerung, also ähnlich so einem Schöffensystem bei Gericht. Es kann dir also passieren, dass du für die nächste Legislaturperiode als Parlamentarierin auserkoren wirst. Mhm. Das hat dann natürlich ein paar Folgen, weil du kannst dann deinen Job nicht mehr machen und so. Da muss man sich dann überlegen, wie man sich kompensiert. Aber das Interessante daran ist, dass auf einmal wieder ein guter Durchschnitt der Bevölkerung in den Parlamenten sitzt, Partikularinteressen nicht so gut zu verfolgen sind. Es ist auf einmal nicht mehr so einfach, jemanden nach 20 Jahren erfolgreicher Industriearbeit mit einem Job zu belohnen, wenn er aus dem Parlament ausscheidet. Und vor allen Dingen dadurch, dass es jeden treffen kann, ist jeder gezwungen, sich mit den Dingen, die um ihn herum passieren, wirklich auseinanderzusetzen. Und nicht nur zu sagen, ich bin dagegen, ich wähle jetzt AfD. Weil das ist ja keine Auseinandersetzung, das ist ja keine Kritik, das ist ja gar nichts. Wenn du dich dann wirklich mit den Gegebenheiten auseinandersetzt und dich wirklich fragst, wie kommt es denn eigentlich dazu, was ist denn hier eigentlich los, wie können wir denn eigentlich, gerade das Flüchtlingsding ist ja gerade immer noch seltsamerweise so ein Riesenthema, wie regeln wir das denn? Ja, und wie regeln wir das denn vernünftig und ohne Geifern und ohne der Forderung, Menschen absaufen zu lassen? Das interessiert dich natürlich so lange nicht, wie du sicher sein kannst, nur einmal alle 4 Jahre gefragt zu werden, was du davon hältst und dann eine Befindlichkeitsentscheidung zu treffen. Wenn du aber dann in einem Parlament sitzt, ja, gezwungenermaßen, und das verargumentieren musst, dann liest du vielleicht doch regelmäßiger Zeitung. Vielleicht auch nicht.
Ja.
Klick, Entschuldigung, ich klicke da. Ole wundert sich. Ich habe den Eindruck, dass Justus Jonas, entgegen der Behauptung seiner Mitmenschen, der einzige normale Mensch in Rocky Beach ist. Was meint ihr dazu?
Hörst du die 3 Fragezeichen? Bist du so einer?
Schon lange nicht mehr gehört. Ich habe viel davon gehört. Und
Mir war gar nicht bekannt, also ich kenne das so wenig, dass mir noch nicht mal bekannt war, dass der Justus Jonas irgendwie einen Freak-Status innehat.
Hat er? Weiß ich gar nicht.
Darauf deutet die Frage hin.
Entgegen der
Behauptung seiner Mitmenschen.
Ach so, ja. Der ist halt so ein Smart-Ass, ne? Also der weiß es halt immer alles, ne? Justus ist halt so der Held.
Okay.
Der einzig normale Mensch in Rocky Beach ist.
Ja, wahrscheinlich ist er das. Ein Vernunftmensch.
Ein Vernunftmensch.
Die wirken ja immer ein bisschen kauzig.
Ja. Man müsste sich jetzt fragen, mit wem würdest du denn am ehesten in einer WG wohnen wollen? Und das wäre Justus Jonas, ja. Der würde halt rumnerven, aber ich wüsste, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme, sagen wir mal so. Anne fragt, seid ihr eher Jahreszeitenmenschen, winterkalt, Frühling mild, Sommer warm, Herbst stürmisch, oder hättet ihr lieber ein konstantes Klima, und wenn ja, wie würde das aussehen?
Oh, das würde bei mir so aussehen wie in Irland. Einfach mal alles mild. Aber da muss ich jetzt noch was erzählen. Ich meine, das ist nichts, was du nicht auch schon wüsstest, weil wir waren jetzt beide in Irland,
ja,
gell? Du warst auch in Irland, ich war's auch, und wir hatten sogar so 3 Tage oder so, die sich überschnitten haben.
Ja.
Wo
allerdings
die Besatzung
haben wir uns nicht getroffen.
Der Windheit auf der grünen Insel war, genau. Und ich habe ja Irland damals entdeckt als Flucht vor der Sommerhitze in Deutschland. Deswegen dachte ich, boah, geil, jedes Mal, wenn hier Sommer ist, kann ich nach Irland, und da habe ich kühle Brise und Haut fühlt sich gut an und alles ist toll, ja.
Einen Scheiß hattest du, ne?
Boah, pass auf, das war echt der Hammer. Also hier gingen so die Temperaturen langsam nach oben, und ich denke mir, ja, schön, jetzt nach Irland. Und wir sind gelandet in Dublin, total euphorisch aus dem Flugzeug raus, weil uns diese kühle Brise halt getroffen hat, die du aber auch immer auf jedem Flughafen hast, egal wo, ja. So, und dann holen wir uns den Mietwagen und denken nur, Alter, was geht? 4 Stunden lang, wir mussten hoch nach Sligo. Wir saßen 4 Stunden in dem Auto. Das Auto hatte keine Klimaanlage, weil man in Irland nie eine Klimaanlage braucht.
Kostet halt extra, wenn du eine haben willst.
Ja, kostet extra.
Also Umsatz hatte
aber
eins,
das,
aber auch ohne, dass es extra gekostet hat. Ja, wir hatten eine Klimaanlage, oder?
Also ja. Wir haben daraus geschlossen, dass in Irland einfach kaum jemand eine Klimaanlage braucht, weil es selten so heiß wird, dass es halt Not tut. Auf jeden Fall war es mega heiß. Es war wirklich heiß. Und wir saßen da und unsere T-Shirts, die klebten so an den Rücken fest und wirklich so festgesaugt an den Sitzen saßen wir da in der Hitze und fuhren. Und ich mache mir für Irland immer so eine geile Playlist mit Musik, die total gut passt zu so wabernden Nebelfeldern und zu dunklen Wäldern und zu so einer kühlen Atmosphäre und alles ist irgendwie mystisch und dunkel. Hör mal, diese Playlist, die war total für den Arsch für dieses Wetter. Wir mussten so schwule Disco-Sounds auflegen, damit das irgendwie alles gepasst hat.
Ach, schön.
Und super hart. Ja. Echt hart. Aber. Durch diese Hitze, habe ich jetzt gestern erst gelesen, wurde eine prähistorische Stätte freigelegt in Irland.
Durch die Hitze?
Durch die Hitze, die wiederum von Drohnenpiloten entdeckt wurde.
Ah, das Bild habe ich gesehen. Ja, sieht aus wie eine Europaflagge.
Also unter dem Feld eines Bauern liegt so eine Art Stonehenge vergraben. Und die Erde, die war dort wegen dieser Struktur, dort an einigen Stellen halt tiefer als an anderen. Weiß schon.
Ja, ja.
Also, und die Pflanzen, die reiften durch die Sonneneinwirkung in unterschiedlichem Tempo.
Mhm.
Halt je nachdem, ob hoch oder tief. Und so ist ein dunkles Muster erzeugt worden, das man dann von oben sehen konnte. Und das war halt das Muster dieser Ruine, die da drunter lag.
Ja, aber jetzt hast du ja, also zurück zur Frage. Das Klima in Irland scheint ja nicht so zu sein, wie du gerne hättest, dass es ist. Also ich war ja letztes Jahr schon mal in Irland, da hat es ja durchgehend geregnet, hatte ich ja erzählt. Ja. Es hat halt so sehr geregnet, wie man Witze darüber macht, dass es in Irland regnet. Dieses Jahr war es halt so, dass es, ich glaube, gerade einen Tag ein bisschen geregnet. Und nee, ich glaube sogar, es war nur nachts. Ich weiß es noch nicht mal mehr. Und ich fand das Wetter in der Woche, die wir in Irland waren, total geil. Weil es war halt sehr warm, aber nicht zu warm. Also so, ne, so ein 24-Grad-Wetter halt die ganze Zeit. Wie ich es eigentlich total schön finde. Was machst denn du jetzt? Wo willst denn du jetzt hin, wenn Irland nicht mehr geht?
Ja, ist halt scheiße. Aber ich halte die Hoffnung aufrecht, dass das nur eine Ausnahme war.
Mhm.
Und es war ja auch nicht immer schlimm. Es waren vielleicht 2 Tage, die wirklich schlimm war, wo es auch so diesig war, dass man echt geklebt hat. Normalerweise ist es in Irland so, dass du eben nicht klebst. Du klebst nie. Das ist ja das Geile.
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht immer so bleibt. Falls, dann muss ich halt meine Irland-Reisezeit verschieben auf den Frühling oder auf den Herbst. Also ich fand immer diese Vorstellung, dass es in Irland immer milde Temperaturen hat und dass es da nie wärmer wird als 22 Grad, fand ich einfach himmlisch. Aber ich glaube, wenn ich wirklich wahrhaftig diese Frage beantworten müsste, dann würde ich sagen, dass ich es doch ziemlich schätze, dass wir 4 sehr verschiedene Jahreszeiten haben, die alle, also jede Jahreszeit ist ja so ein eigener Charakter und hat ihren eigenen Charakter. Mhm. Und die Jahreszeiten, die lassen sich halt auch so schön kontemplieren.
Mhm.
Man kann im Frühling über Neuanfänge nachdenken und im Herbst über das Vergehen der Dinge und tralala. Und ich frage mich halt, und das Lebensalter des Menschen spiegelt sich auch in den Jahreszeiten. Und ich frage mich, wie das eigentlich dann Leute machen, die zum Beispiel in Afrika leben, die nur eine einzige Jahreszeit haben, obwohl die eigentlich auch Jahreszeiten haben. Die haben eine Regenzeit und eine Dürrezeit,
ja,
und so weiter.
Ja, nee, ich habe also das ist mit den Jahreszeiten ist brauche ich nicht. Also wirklich nicht. Ich hätte gerne ein konstantes Klima und zwar ich überlege gerade, wo ich so war in meinem Leben, wo es mir eigentlich am besten gefallen hat. September am Gardasee, sage ich mal. Also wo du tagsüber irgendwo so zwischen 25 und 27 Grad, manchmal zwischen 23 oder was weiß ich, also ne, so im Schnitt sagen wir mal so 24, 25 Grad tagsüber und nachts dann aber immer noch irgendwie was zwischen 15 und 20 Grad hast. Also so September, Oktober am Gardasee mit möglichst wenig Regen, das wäre so mein Klima. Also wirklich, ich habe es lieber sonnig. Natürlich darf es auch mal regnen, so schlimm ist das nicht. Aber ich habe es gerne sonnig, ich habe es gerne warm. Also ich trage gerne wenig Kleidung. Ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre gerne Motorrad und ich sitze sehr, sehr gerne draußen, vor allen Dingen abends und nachts. Das ist was, was ich, ja, das hätte ich gerne.
Aber meinst du, dass das als Dauerzustand funktionieren würde? Weil für mich ist der Frühling umso geiler dadurch, dass ich so viele Monate in der Kälte auf ihn gewartet habe. Nein. Und ich freue mich dann auch wieder, wenn diese Saison vorbei ist und ich mich wieder zu Hause zurückziehen kann und kein schlechtes Gewissen habe, weil ich keine Lust habe, rauszugehen.
Nee, das habe ich so nicht. Also ich leide so sehr unter dem Winter, dass... Also ich merke nicht, wie gut der Frühling ist, weil ich so sehr unterm Winter gelitten habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann auf einmal denke, ach, endlich aufblühen, tralala. Ich freue mich natürlich auch, dass ich endlich wieder das Fenster auflassen kann, dass ich endlich wieder Erdbeeren kriege und sowas. Aber nee, das ist nicht, also ich hätte das gerne konstant. Ja, ich hätte es gerne konstant, ja doch, ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir entwickeln ja gerade auch so ein Irland-Reisefimmel. Also ich muss mir das jetzt noch mehrfach angucken, wie es da ist. Also die Vorstellung davon, dass es immer mild ist, finde ich schon mal gut. Also ich halte das nicht aus. Ja. Auch nicht, wenn so schön Schnee liegt oder in den Bergen, da kann man ja dann auch Schlitten fahren oder schieß mich tot, Mann. Ich halte das nicht aus. Wirklich nicht.
Ach du liebe Zeit.
Das zieht mich in einem Maße runter. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Also, aber da kann man sich auch reinsteigern, oder?
Ja, natürlich kann man sich da auch reinsteigern. Ich merke, das ist ganz interessant, ich merke das meistens hinterher, wie sehr es mich schon wieder runtergezogen hat. Mhm. Wie auch destruktiv. Also der Winter macht mich regelrecht destruktiv. Das ist wirklich nichts, was ich brauche ich nicht. Wie das jetzt ist, also ne, in Irland wird's ja im Winter auch irgendwie nie kälter als was weiß ich 5 Grad oder irgendwie sowas. Vielleicht ist das auch schon ausreichend. Vielleicht würde es für mich reichen, nicht so extreme Schwankungen übers Jahr zu haben. Vielleicht genügt sowas schon. Das kann ich nicht beurteilen. Hatte ich noch nie, aber so, ja, aber prinzipiell, ich habe gerne abends um 10 noch 20 Grad. Das finde ich gut. Ja. Robert schreibt: Ihr entdeckt eine fette Spinne in eurer Wohnung. Wie geht ihr vor? Erstens lebend fangen und auswildern, zweitens töten.
Boah, ich habe nur einmal eine Spinne getötet, das war so eine Aktion, da habe ich wirklich die Kontrolle über mich verloren. Das war früher in meinem alten Jugendzimmer. Auf einmal sah ich eine große, fette Spinne und ich wusste einfach nur, ich habe Panik geschoben. Ich wusste einfach nur, die muss weg. Die muss weg und zwar so schnell wie möglich. Und neben mir auf dem Tisch stand eine Dose Haarspray.
Haarspray-Feuerzeug, auf geht's.
Nein, nicht mit Feuerzeug. Ich habe einfach aus der Haarspray-Dose auf die Spinne gesprüht und habe gesehen, wie die Spinne langsam so Gleichgewichtsstörungen kriegt, wie so ein bisschen rumtänzelt.
Ja.
Und dann ist sie halt umgefallen. Und ich habe mich danach so schäbig gefühlt, dass ich seitdem nie wieder ein Lebewesen und auch kein Kleinstlebewesen getötet habe. Und ich würde heute in jedem Fall, egal um was es sich handelt, jedes Tier, also vielleicht keine Mücke, bei Mücken kenne ich kein Pardon, aber bei so kleinen einfangbaren Tieren, ich würde die jederzeit aus dem Fenster werfen, einfach einfangen und auswildern.
Ja. Hängt davon ab, was eine fette Spinne ist. Ne? Da hat ja auch jeder so seine eigenen Vorstellungen davon, wann
genau,
eine Spinne
fett
ist. Genau,
muss die gleich so behaarte Beine haben? Genau. Oder also, ist das nur so ein Weberknecht, der da einen in Angst und Schrecken versetzt? Genau,
also die fette Spinne, so Handteller groß mit behaarten Beinen, die hatte ich noch nicht. Ne? die hatte ich noch nicht in meiner Wohnung. Keine Ahnung, wie ich da reagieren würde. Wahrscheinlich würde ich auch in nackter Panik die Dose Paral irgendwo unten aus dem Schrank rauskramen und das Tier erledigen. Aber normalerweise, Spinnen lasse ich eigentlich immer leben. Also ich freue mich immer, wenn ich eine Spinne in meiner Wohnung entdecke. Ich denke immer, oh, eine Spinne, hey, fein. Das ist irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich mag Spinnen.
Ja, die machen ja auch nichts,
die
hängen halt nur rum.
Schnappen sich ab und zu mal eine Fliege.
Jo. Ja, und nachts krabbeln sie in deinen Mund.
Genau. Mr. B. fragt, was tun gegen die, oh scheiße, nur noch 4 Stunden, bis der Wecker klingelt, ich muss schlafen. Oh Mist, nur noch 3-2 Schleife.
Oh Gott, furchtbar. Ja, Schlaflosigkeit, ne, ewiges Thema, hatten wir auch schon ganz oft.
Ja.
Also das, was das eigentliche Problem ist, das ist dieses, ich muss schlafen. Genau dieses Muss ist es, das sich davon abhält, einzuschlafen. Das heißt, alles tun, um den Druck rauszunehmen. Vielleicht einfach mal damit anfangen, dass man akzeptiert, dass man übernächtigt sein wird und mit Augenringen machen müssen, was man da macht. Meistens kommt diese Schlaflosigkeit ja nicht vor einem ganz normalen Tag, der irgendwie keine Ereignisse verspricht, sondern vor einem wichtigen Vortrag oder einem wichtigen Vorstellungsgespräch, was auch immer. Und da gilt es halt, diese Sache sich nicht groß zu reden. Und ich sage halt immer, wenn ich was Wichtiges habe, am besten abends nichts Schweres mehr essen, keinen Sport, keinen Alkohol, der dann in den nächsten Stunden abgebaut werden muss, genau, weil das stresst den Körper total und hält wach. Andererseits denke ich mir aber, wenn du so darauf achtest, dass du dich nicht zu viel, dass du nicht Sport machst, dass du nicht zu fett isst, dass du halt keinen Alkohol trinkst und dies und jenes, dann stellt sich auch dein Körper darauf ein, dass es total wichtig ist, jetzt in Ruhe zu schlafen. Und dann kannst du wieder nicht schlafen. Das sieht mir auch total auf, dass ich alles richtig machen will, um bloß durchzuschlafen. Und genau durch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen klappt es dann nicht.
Ja, Gedanken beruhigen. Beruhig deinen Kopf, mach deinen Kopf frei. Wie macht man das?
Ja, aber das ist nicht einfach, meditieren. Wenn es sich anfühlt, als würde man so einen Fusseltee umrühren.
Ja, aber meditieren hilft. Also mir, ich hab mein Leben lang, insbesondere Einschlafstörungen. Durchschlafstörungen habe ich immer noch. Einschlafstörungen habe ich so gut wie gar nicht mehr. Das kommt, keine Ahnung, einmal im Monat noch vor, wenn überhaupt. Und ich habe das mit Meditation gemacht. Und zwar nicht dadurch, dass ich jeden Tag hier sitze und meditiere, sondern dadurch, dass ich mich in den Schlaf meditiere. Das geht nämlich auch.
Und durch Bodyscan?
Bodyscan, keine Ahnung.
Es gibt ja so zwei Arten, wie man meditieren kann, indem man wirklich den ganzen Körper abgeht und sich fragt, so, wie geht's mir hier in den Waden, wie geht's mir am Bauch, wie geht's mir am Hals und so weiter.
Ach so, ja, sowas mache ich auch.
Sowas beruhigt, ja?
Na, das mache ich nicht zum Einschlafen. Das mache ich auch, aber das mache ich nicht zum Einschlafen. Ich habe irgendwann bin ich mal über so einen Typen gestolpert, der heißt, habe ich auch schon mal erzählt hier, glaube ich, der heißt, jetzt würde ich Andy Goldsworthy, wollte ich gerade fast sagen, Andy Puddicombe heißt der. Das ist so ein Engländer, der irgendwie 30 Jahre durch tibetanische Kloster meditiert.
Ist das der
und so
Typ,
tralala,
der Headspace gegründet hat?
Und der hat eine App bauen lassen. Also der hat sich gesagt, Meditieren ist gut für alle und wir müssen die Meditation von diesem esoterischen Scheißdreck befreien. Ja. Und sagt halt, der macht halt überhaupt nichts mit kosmischer Energie und Yin und Yang und fick dich, weil das ist eh alles Quatsch. Sondern der sagt halt, ey, dein Geist ist verwirrt, ja, dein Geist ist laut und stört und plappert und macht Lärm und hindert dich daran, an allem. Und erklärt dir halt, das sind so geführte Meditationen in der App, irgendwann kannst du es dann auch auswendig. Und ja, der beruhigt halt deinen Geist. Und was ich zum Einschlafen mache, ist, ich lege mich, also tatsächlich wie erst nach seiner Anleitung, ich lege mich ins Bett, hab's halt ruhig, ja, also hör dann auch nicht noch irgendeinen Podcast oder sowas, sondern ich lege mich einfach ins Bett, hab's ruhig, hab's dunkel, liege auf dem Rücken und schalte meine Muskeln ab. Das muss man ein bisschen üben. Also es ist tatsächlich so, dass ich konzentriere mich auf meine Waden und schalte diese Muskeln ab. Ich konzentriere mich auf meine Oberschenkel, auf den Rücken, auf den Arsch, auf alles. Und irgendwann bin ich dann in einem Zustand, den kann ich mittlerweile, was total geil ist, auf Zuruf bei mir einstellen. Also ich muss nicht mehr diesen Bodyscan machen, sondern ich lege mich auf den Rücken. Dann dauert es irgendwie 4-5 Sekunden und dann habe ich mich abgeschaltet. Und dann bin ich in einem Zustand, in dem mein Geist von meinem Körper getrennt ist.
Also ja, ganz, du beobachtest, wie es deinem Körper geht, sozusagen.
Nee, auch das nicht. Mein Körper ist weg. So muss ich das sagen. Ich bin dann nur noch ein Geist.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Gefühl. Das kennst du auch. Das hat man manchmal, wenn man so im Bett liegt, auch kurz vorm Einschlafen. Also nicht, wenn man schon anfängt zu träumen, sondern kurz davor, wo du eigentlich deinen Körper gar nicht mehr spürst, wo du nicht merkst, wo deine Hände liegen.
Ja.
Ja, du hast deine Hände auf dem Bauch, aber du merkst gar nicht, dass deine Hände auf dem Bauch liegen. Diesen Zustand, den kann ich einschalten mittlerweile. Und dann hast du ja noch das Problem, dass dein Gehirn aktiv ist und die ganze Zeit über irgendwas nachdenkt und dir die ganze Zeit irgendeinen Scheiß erzählt. So, und was der da macht oder was er da vormacht und was hervorragend funktioniert bei mir ist, von 1000 rückwärts zählen in einem dir angenehmen Tempo. Und dieses von 1000 rückwärts zählen in einem dir angenehmen Tempo, das kannst du nach deiner Atmung machen oder wie auch immer. Nur halt nicht 999, 998, 996, weil das ist kein angenehmes Tempo, auch wenn du es dir einbildest. Was dieses Rückwärtszählen macht, ist, es verlangt von dir genug Aufmerksamkeit, um nicht noch anderen Scheiß zu denken, aber nicht so viel Aufmerksamkeit, dass du darüber nicht auch einschlafen könntest.
Ja, das erfüllen und für mich Quizzes auf BuzzFeed. Die mache ich immer vorm Einschlafen. Das ist genau
das. Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht.
Na, du kennst doch so Psychotests, die total doof sind. Und es gibt etwas, was noch
dümmer ist als Psychotests. Ja, aber dazu sitzt du dann ja wieder vor dem Bildschirm.
Ich sitze vor dem Bildschirm. Trotzdem, diese Aktivität, die beschäftigt deinen Geist, ist aber total unterfordernd. Und ich brauche 3 bis 5 von diesen Tests zu machen und ich schlafe wie ein Baby.
Ach, obwohl du die ganze Zeit noch auf dem Bildschirm gestarrt hast und
genau.
So.
Genau.
Wow, würde ich nicht schaffen. Also ich brauche dann schon Ruhe um mich rum. Also da darf halt dann auch nicht mehr Licht und sowas sein. Ja, so mache ich das. Und seitdem habe ich keine Einschlafstörung mehr. Ab und zu mal, aber das ist dann auch meistens irgendwie, kommt dann dadurch, dass ich ein Bier zu viel getrunken habe vor 3 Stunden und das gerade auf diesem, ne, so nach ungefähr 4 Stunden ist ja der Alkohol so weit abgebaut, dass du aufwachst. Kennst du vielleicht, wenn du besoffen ins Bett gehst, nach 4 Stunden wachst du auf und denkst, du musst sterben. So, das, darum sagt man ja 4 Stunden vorm Schlafen gehen, lieber keinen Alkohol mehr trinken. Mhm. Bei solchen Sachen, da habe ich das natürlich auch, oder wenn viel Lärm ist oder sonst wie. Aber dieses einfache, ich kann aus mir heraus nicht einschlafen, weil mein Geist nicht ruhig ist, das kenne ich kaum noch. Ja, jetzt habe ich einen dieser Tricks verraten. Next, Tobias fragt, wie ist eure Einstellung zur Kombination von Artikel und Vornamen? Zum Beispiel die Alexandra, der Holger.
Ja, total witzig, ne? Das ist ja, ich hab Tagebuch geführt, als ich 10 Jahre alt war. Und als ich ungefähr mit 22 oder so, als ich in Nordrhein-Westfalen gelebt habe, in Kölle, als ich dieses Tagebuch wiederfand, habe ich mich so totgelacht darüber, dass da immer steht, und dann hat die Melanie gesagt, dass die Annika und so weiter. Dass diesen Artikel vor den Namen zu setzen, kam mir wie so eine alberne, kindliche Sprachmacke vor, dass ich mir dachte, mein Gott, ey, dass du damals nicht gemerkt hast, wie komisch du geredet hast. Und seit ich in Süddeutschland lebe, sage ich ganz selbstverständlich der Holger, die Alexandra etc., weil das hier nämlich Usus ist. Das gehört zum Dialekt, dass man das macht.
Aha.
Und das ist auch nichts Neues, kein neues Phänomen. Ich habe nämlich irgendwann mal gehört, dass das eigentlich aus dieser Kinderladenkultur der 60er Jahre kam, als die Pädagogen irgendwie meinten, sich auf die gleiche Stufe mit den Kindern zu stellen und gesagt haben, hallo, ich bin der Thomas. Weißt du, also so auch ihre Sprache dem Kindlichen halt angepasst haben. Aber im süddeutschen Raum wird das ja tatsächlich gebraucht, seit Hunderten von Jahren. Und ich habe mich auch gefragt, was das Besondere an diesem der, die ist. Noch bevor mir das bewusst war, dass das im süddeutschen Raum halt normal ist. Und ich finde ja, dass das irgendwie sich anhört wie so ein Honorativ. Also es gibt ja im Japanischen ist das O. Wenn du vor ein Wort ein O setzt, dann ist das sozusagen besonders höflich.
Ich ehre
das hast
dich
du bei allen Familienbezeichnungen. Zum Beispiel die Mutter ist Okasan. Oder du kennst du das Bento-Box,
ja.
So eine Frühstücksbox. Du kannst auch höflich sein zu diesem Essen und sagen, nicht Bento, sondern O-Bento.
Mhm.
Dann zeigst du, dass du eine besondere Beziehung zu dieser Bento-Box hast. Und irgendwie finde ich, dass ich das auch immer so mache, wenn die Person, von der die Rede ist, wirklich zu meinem Leben dazu gehört, wenn ich die kenne. Es ist egal, ob ich sie mag oder nicht mag. Wenn ich sage, der Holger, dann denke ich an einen konkreten Holger, nämlich den Holger, mit dem ich immer Podcast mache und so weiter, den ich kenne, der zu meinem Leben gehört.
Mhm.
Und bei fremden Leuten mache ich das eher nicht so. Ist mir so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Regelmäßigkeit dahinter steckt, also Gesetzmäßigkeit.
Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch tatsächlich, weil du sagtest, das ist in Süddeutschland, gehört das zum Dialekt, ob das vielleicht tatsächlich ein Dialekt-Hochdeutsch-Unterschied sein könnte, weil in Köln ist das ja auch so, da ist es ja auch et Alexandra hätte gesagt und ne, der Holger.
Stimmt.
Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen Dialekt und Hochdeutsch, den wir gar nicht bemerken oder sowas.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, ja.
Ich mache das nicht. Also bei mir ist, Alexandra hat gesagt, Horst hat gesagt.
Aber die Kater hat gesagt.
Echt?
Ja, aber wahrscheinlich, weil
vielleicht
es
auch, weil,
Nick ist.
Das kann sein, ja. Sonst würde ich sagen, Katrin sagt. Ja, stimmt, die Kater sagt, Katrin sagt. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich, weil ihr Nickname in den sozialen Netzwerken die Kater lautet. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist das ein Großstadtphänomen. weil wir einen schnelleren, also wir Großstädter ein dynamischeres Leben leben, also einen schnelleren Informationsdurchsatz haben und darum so viel weglassen wie möglich. Das vielleicht ist jetzt sehr weit hergeholt. Das ist sehr weit hergeholt.
Aber das Hochdeutsche, das kommt ja auch eher aus dem Norden. Und der Norden hat wiederum eine Nähe zu den Ländern, die oben in Europa liegen. So zum Beispiel im Englischen. Da sagst du ja auch Max und nicht The Max.
The Max. The Max.
und vielleicht... Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.
Kann sein.
Dass man also, sich eher so an diesen sprachlichen Gewohnheiten so aus England orientiert.
Tja, vielleicht weiß es ja jemand, kann es kommentieren.
Ja.
Zur Abwechslung fragt nicht der Martin, sondern die Martina. Seid ihr glücklich und was ist Glück überhaupt? Tja.
Glück ist, im Einklang mit sich und seinen Werten zu leben. Finde ich. Und ja, ich bin sehr glücklich. Auch wenn ich spüre, dass es noch viel Ballast loszuwerden gilt, aber ich bin glücklich. Und vor allem, ich spüre das, seit ich mit Social Media Schluss gemacht habe. Ich nutze halt immer noch Instagram, das ist aber auch das Einzige. Und das Twitter liegt brach und Facebook habe ich gelöscht. Und seitdem sind endlich wieder eigene Gedanken in meinem Kopf. Und ich merke von diesem Geplärre anderer Leute nichts mehr und Sachen können mich nicht ablenken. Und ich habe irgendwann auch in so einem Meditationszusammenhang den Spruch gehört, es gibt kein Glück, es gibt nur Konzentration. Was halt bedeutet, du bist glücklich, wenn du dich konzentrierst. Das unterschreibe ich voll und ganz. Die Fähigkeit zu konzentrieren ist auch die Fähigkeit, glücklich zu sein. Und immer wenn ich mich konzentriere, bin ich in einem glücklichen Zustand.
Ich überlege gerade, ich könnte nicht sagen, was ist Glück? Das kann ich nur für mich sagen, wann ich mich glücklich fühle.
Das ist auch irgendwie so eine Bullshit-Frage.
Wahrscheinlich,
oder?
Ist das eine Bullshit-Frage, die von so den Top Ten der iTunes-Charts irgendwie aufgebracht wurde oder abgearbeitet werden kann. Ich frage mich gerade, ob mit dem eingangs beschriebenen Selbsthass Glück überhaupt möglich ist. Dann habe ich aber auch immer wieder Momente, in denen ich glücklich bin. Tja.
Ja, also ich weiß,
die
was
Momente,
du meinst.
Die Momente, in denen ich glücklich bin, ich versuche gerade, die zu verallgemeinern. Die Momente, in denen ich glücklich bin, sind die Momente, in denen ich, und das ist, in denen ich nicht einen abstrakten Fluchtreflex habe.
Ja, und
die
vielleicht
Momente,
auch in...
Die Momente, in denen ich nicht weg will.
Ja, und vielleicht auch die Momente, in denen du nicht über dich selbst nachdenkst.
Nee, da denke ich auch über mich selbst nach, aber nee, ich denke da auch über mich selbst nach, das nicht. Also weil so viel habe ich begriffen, dass ich von mir nicht weg kann, ist mir klar. Also es ist dann eher Situationen, in denen ich nicht weg will, aus denen ich nicht weg will oder zu denen ich sogar hin will und in denen ich dann bin oder so. So würde ich das verallgemeinern, ja, wenn ich keinen Fluchtreflex habe, ja. Und Fluchtreflex kann auch sein, auch ich kaufe mir was Schönes, obwohl ich es nicht brauche. Auch das ist ein Fluchtreflex.
Ja, klar. Also das, ne? Konsum ist der Fluchtreflex schlechthin, ja.
Ja. Aber im Grunde bin ich glücklich. Also wenn, vor allen Dingen, wenn ich da intellektuell rangehe und gucke, wie geht's mir eigentlich? Also ne, so strukturell, materiell, emotional und so, muss ich glücklich sein. Das kann eigentlich nicht sein, dass ich unglücklich bin. So.
Ja, und oft spürt man das Glück erst, nachdem man sich das intellektuell klar gemacht hat, was alles gut ist im Leben.
Ja, das muss man das sollte man öfter, habe ich gelernt.
Ja, und Glück ist halt nicht rauschhafte Euphorie.
Nein.
Das wird ja auch oft verwechselt. Immer geil drauf sein und immer denken, yay, und Konfettikanone und genau. So, das ist nicht Glück.
Nee, gestern.
Glück kann auch sehr, sehr leise sein.
Ja, mit lieben Menschen Erdbeerkuchen essen. Ja.
Zum Beispiel.
Kalu fragt, Holgi, könntest du dir vorstellen, in einem englischsprachigen Podcast dabei zu sein oder sogar eine englischsprachige Sendereihe zu moderieren? Wie ich auf die Frage komme, ich höre im Moment viele Shows vom britischen Podcast-Netzwerk Relay FM und kann mir sehr gut vorstellen, dass eine internationale Podcast-Kooperation eine interessante Erweiterung des Universums wäre und ein weiterer Schritt in Richtung Weltherrschaft. Ich will ja gar nicht die Weltherrschaft, ich will ja nur stinkreich werden. Vielleicht geht das aber einher. Könnte ich mir vorstellen, mit hinreichend Übung. Also, Ja, mit hinreichend Übung könnte ich mir das vorstellen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt aus dem Stand in einem englischen Podcast einfach mitmachen könnte. Alleine schon, weil mir das Vokabular abgehen würde. Also ich denke nicht den ganzen Tag auf Englisch. Ich lese nicht so viel auf Englisch. Aber ich glaube, wenn ich mich hinreichend darauf vorbereite, also tatsächlich einfach mehr Englisch lese und sei es nur eine englische Tageszeitung und ja, mehr Englisch schreibe oder rede, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Eine Sendereihe zu moderieren kann ich mir vorstellen, weil ich da die Fragen stellen kann. So. Und die kann ich mir vorher aufschreiben. Und damit käme ich dann da durch. Vielleicht wäre die ein oder andere spontane Nachfrage dann nicht da, die auf Deutsch da wäre, aber sonst. Könntest du das?
Nee, ich könnte es auf keinen Fall.
Auf das Polnisch könntest du?
Tatsächlich wurde ich schon zweimal als Gästin eingeladen in eine polnische Sendung. Also jetzt nicht aus Polen, sondern es gibt so einen polnischen Sender in Berlin. Funkhaus Europa oder so hieß das früher, jetzt heißt es anders.
Cosmo.
Ja, genau.
Der ist aber nicht in Berlin, der ist in Köln.
Echt? Echt wahr?
Ja, das ist der WDR, macht das.
Stimmt, das ist der WDR, richtig.
In Berlin gab es früher mal Radio Multikulti.
Ja, das kenne ich auch noch.
Das ist abgewickelt worden, ja.
Okay, also auf jeden Fall war ich da, Interview-Gästin, musste auf Polnisch die Fragen beantworten und auch auf Konferenzen so von literaturwissenschaftlichen Instituten und so rede ich auch oft auf Polnisch. Das heißt, ich kann mich schon ausdrücken, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht vollumfänglich ausdrücken kann.
Ja.
Das ist mir aber sehr wichtig.
Ja.
Und deswegen würde ich so ein Angebot auf jeden Fall ablehnen. Und auf Englisch traue ich es mir eh nicht zu. Also ich kann gut Englisch, am besten kann ich Englisch verstehen. Ich kann sehr schwierige Texte auf Englisch lesen beispielsweise, aber ich bin jetzt nicht so flüssig im Sprechen zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja tatsächlich eine Übungsfrage. Also ich würde es auch tatsächlich machen, aber erstmal hat mich noch nie jemand eingeladen in eine englischsprachige Sendung und jetzt auch noch Vrindt auf Englisch zu produzieren. Ich komme so schon nicht nach. Ich habe so schon keine Zeit, jetzt noch irgendwie ein Fass aufzumachen, wäre mir zu viel.
Man muss ja auch nicht jeden Scheiß immer mitmachen, der einem vorgeschlagen wird.
Ich bin im Moment, Vrindt publiziert ja im Moment relativ wenig und so zynisch das klingen mag jetzt. Also den Geschichtsunterricht gibt's ja seit einigen Wochen nicht mehr. Oder seit einigen Wochen nicht, was daran liegt, dass Matthias von Hellfeld, mein Gesprächspartner da und mein Experte in dieser Sendung, erkrankt ist und jetzt auch erstmal auf unbestimmte Zeit krank bleibt. Wir haben immer gleich drei Sendungen auf einen Schlag aufgenommen. Das dauert halt einen halben Tag und diesen halben Tag, den habe ich jetzt gerade nicht. Also den verbrauche ich jetzt gerade nicht und ich schaffe es halt trotzdem nicht mehr zu produzieren und bin halt trotzdem an meiner Kapazitätsgrenze mit allem, was ich dann sonst noch so an Jobs mache. Und jetzt war natürlich auch Urlaubs, also Reisezeit und sowas. Ich glaube, wenn ich jetzt noch was Englisches machen würde, ich würde irre werden.
Ha. Also weg mit dieser Idee, nächste Frage.
Nächste Idee. Robert mal wieder. Wird die Menschheit eines Tages doch noch die Kurve kriegen und alles zum Guten werden können?
Das finde ich mal so geil, dieses Menschheit. Wird die Menschheit die Welt retten können? So, was heißt das, die Welt? Wer ist die Menschheit? Weil in Zeiten des Friedens hören die Kriege ja nicht auf. Es gibt immer Krisenherde. Es war halt nie anders. Wenn wir die Menschheit sagen, meinen wir auch oft die Deutschen, die Europäer. Und sind uns nicht darüber im Klaren, wie viele verschiedene Welten hier gerettet werden müssen, wenn wir von der Welt sprechen.
Ja.
Also
ja.
Ich glaube nicht, dass ich diese Frage.
Nein.
Kannst du ja mal fragen, ob du die Kurve noch kriegst. Das ist eine Frage, die kann man beantworten. Aber
wird sie natürlich nicht. Also wir müssten dann müssten wir den Kapitalismus abschaffen, zurück zur Natur finden. Vielleicht, wenn wir eine Industriegesellschaft sein wollen, also eine weltweite Industriegesellschaft oder sowas Ähnliches sein wollen, dann müsste das eine kommunistische sein, keine kapitalistische, weil sie nicht auf Ausbeutung basieren dürfte. Sie dürfte nicht auf Kapitalakkumulation hinauslaufen. Es müsste eine globale Gesellschaft sein ohne Grenzen, damit du auch kein Militär brauchst, um diese Grenzen zu verteidigen, dass du dann auch noch missbrauchen kannst, um Anspruch auf andere Territorien zu erheben und den durchzusetzen. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube wirklich nicht daran, dass sowas passiert. Das wird immer so scheiße bleiben.
Ja, außerdem, ich persönlich habe ein sehr zirkuläres Verständnis von Geschichte. Es ist die Wiederkehr des Immergleichen. Leute bauen was auf, dann müssen sie es zerstören, damit sie wieder von Neuem bauen können. Und so wird das immer und immer weitergehen.
Das kann gut sein, ja, mag sein. Ja. Ja. Thomas fragt, ab welchem Alter würdet ihr eure Kinder Online-Games spielen lassen?
Ich würde sagen, das kommt auf die Online-Games an.
Was nee, ich ist ab dem ersten, das? Also sobald sie einen Computer bedienen können.
Ernsthaft?
Sofort. Also ich würde meinem Kind, sobald es auf die Welt kommt, würde ich alles an elektronischen Spielgeräten ins Zimmer stellen, was es gibt, inklusive einen Fernseher, der den ganzen Tag läuft.
Sofort anschließen.
Ja. Sofort anschließen. Ja. Und hinterher würde ich dann dafür sorgen, dass der Psychopath mit 16 in den Knast kommt. Nein, ganz ehrlich, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich bin froh darum, dass ich mir diese Gedanken nicht machen muss, weil ich glaube, dass das eine der schwierigsten Fragen ist, die man sich überhaupt noch stellen kann heutzutage.
Ja, weil es, ja, das Dilemma ist ja das. Also ich bin selber mit Computerspielen aufgewachsen. Mein erstes Spiel war mit 6 Frogger und Bridges.
Okay.
Bridges, da musste man so Flugzeuge navigieren und immer schießen und so. Mit 10 habe ich eigentlich nur gezockt. Hat's mir geschadet? Nein.
Ja.
Es hat mir nicht geschadet, auch wenn ich wünschte, ich hätte diese Zeit gesteckt, um ein Instrument zu erlernen oder noch mehr Bücher zu lesen. Natürlich. Was ich jetzt bei den Kindern sehe, ist, dass die Eltern da total im Zwiespalt sind. Und einerseits mögen die das nicht, diese Online-Spiele. Andererseits wissen sie aber auch, dass die Kinder dann ausgeschlossen werden.
Mhm.
Das ist das Problem. Wenn alle Kinder in der Schule ein bestimmtes Handygame zocken und einer darf kein Handy haben oder einer darf diese Spiele nicht spielen, dann ist er halt
der Außenseiter.
Das
ist die arme Sau mit den Billigtonschuhen.
So. Ja, das war bei mir schon so. Ich durfte keinen Gameboy haben und dann hieß es so, ja, du kannst auf Klassenfahrt nicht mit unserem Zimmer, weil du die Einzige bist, die keinen Gameboy hat. Es ist natürlich dämlich ohne Ende, ja, aber so sind Kinder und das fühlt sich halt real schlimm an für ein Kind.
Ja. Also das ist das ist auch echt ganz grauenvoll. Ich meine, ich ist ja irgendwann mal den Satz gesagt, da hat ein Freund von mir dann einen Lachflash gekriegt. Ich verkehre ja nun mit Kindern.
Also, okay.
Ich habe ja, genau. Darum hat er auch diesen Lachflash gekriegt. Nein, also Katrin hat ja 2 Kinder und die sind auch in einem Alter, in dem sich genau solche Fragen stellen und das dabei zuzugucken. Also ich glaube, sie macht es richtig. Ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen, wie sie es macht, aber also so, also ich will mal, wenn die Kinder vergessen, ihr Smartphone aufzuladen, ja, dann kann es so schlimm nicht sein.
Ja.
Also, weißt du, so, wo ist denn mein iPhone? Ja, keine Ahnung, was es denn hingeht. Keine Ahnung, weiß ich, na egal, hier, Lego. Weißt du, so, dann, also wenn es so ist, dann kann es so schlimm nicht sein.
Das stimmt.
Aber die Frage so grundsätzlich zu beantworten, wie macht man das? Wie führt man sie daran? Wie geht man dahin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ab einem Alter, wo sie reflektieren können, was sie da tun, ohne sich jetzt auf eine bestimmte Zahl festzulegen. Also ab einem Alter, wo man mit ihnen, wenn das Ding mal weggelegt ist, drüber reden kann, ob sie nicht auch merken, dass sie, seit sie dieses Gerät besitzen, nicht mehr an der frischen Luft sind oder irgendwie sowas. Also wo man mit ihnen drüber reden kann. Mhm. Vielleicht so. Aber wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass ich mir diese Frage nicht wirklich stellen muss. Ja.
Ja.
Christoph schreibt, ich weiß nicht, wie ich das, was ich gestern erlebt hatte, besser beschreiben soll. Deshalb nenne ich es einfach mal Panikattacke. Hattet ihr schon mal eine? Wie äußerte sich das?
Hattest du schon mal eine?
Ja.
Und wie äußerte sich das?
Ich überlege gerade, wann ich meine letzte Panikattacke hatte. Das war tatsächlich, ging einher mit Schlaflosigkeit. Das war... Warte mal. Da habe ich noch studiert und hatte irgendwie 2 Hausarbeiten fertig zu machen, hatte noch irgendwelche Auftragsproduktionen, also irgendwelche Podcasts zu schneiden und noch irgendwie und habe einfach, lag abends im Bett und habe gedacht, ach du Scheiße, du hast für alles, was du zu tun hast, nur noch 7 Tage Zeit oder was weiß ich was. Und grob überschlagen ist das, was du zu tun hast, Arbeit für 9 Tage. Und dann habe ich Herzrasen gekriegt, habe im Bett gelegen, habe gedacht, ach du Scheiße. Also wirklich so Kurzatmigkeit, Herzrasen, dachte, jetzt bricht alles zusammen, jetzt reißt es dir den Boden unter den Füßen weg. Das war richtig furchtbar, ja.
Mhm.
Das war meine letzte Panikattacke, die ist dann aber auch schon, kann ich mir ausrechnen, fünf
ist
Jahre
schon
her.
Ewig,
oder?
Ja.
Naja, ach so, fünf Jahre. Ach doch, so. Nee, da habe ich, das war, als ich jetzt mein Masterstudium gemacht habe zuletzt.
Ah ja.
Da hatte ich das, also da hatte ich, ja.
Ja, meine Panikattacke hat auch was mit Studieren zu tun.
Und der Witz ist, wie ich rausgekommen bin, ich bin aufgestanden, habe das Licht angemacht, habe einen Computer hochgefahren und habe einen Projektplan über mein Leben der nächsten 14 Tage geschrieben. Aber wirklich gesagt, wie lange brauchst du denn wirklich für? Eingetragen, das. Dann hatte ich rappelvolle 2 Wochen, aber die waren so durchgeplant, dass ich wusste, okay, wenn ich das genauso mache, kein Problem. Und dann bin ich pennen gegangen. Das ist auch witzig.
Ach, das ist ja cool.
Ne? Und hat auch geklappt, im Übrigen.
Ja. Nur ja, zu meiner Panikattacke. Ja. Also, die hatte, wie gesagt, auch was mit dem Studieren zu tun. Und das geschah in der Nacht vor meinem Auswahlseminar für die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ich wurde für ein Stipendium vorgeschlagen von meiner Lehrerin damals auf dem Abendgymnasium. Und das war für mich mind-blowing, weil ich nie gedacht hätte, dass ich die Beste eines Jahrgangs sein könnte oder dass ich irgendwie würdig wäre, von einer Stiftung gefördert zu werden.
Mhm.
Und diese Lehrerin hat aber an mich geglaubt, hat gesagt, doch, du bist absolut dafür geeignet. Und ich habe mich da beworben und wurde auch ausgewählt. Also nicht alle, die sich da bewerben, werden auch eingeladen zu diesem Auswahlseminar. Und bei diesem Auswahlseminar musst du dich halt 3 Tage lang beweisen. Du führst Einzelgespräche mit Professoren und du musst an Gruppendiskussionen teilnehmen. Du musst ein Referat machen. Du wirst einfach von so vielen Seiten durchleuchtet. Und wenn man so ein krass mieses Selbstwertgefühl hat, wie ich es mein ganzes Leben lang habe, dann denkt man, dass man das niemals schaffen wird. Und ich hatte in der Nacht vor diesem Auswahlseminar wirklich eine Panikattacke. Ich habe gedacht, okay, wenn ich das bekomme, dann verändert sich mein ganzes Leben. Dann muss ich kein BAföG mehr beziehen bzw. zurückzahlen. Dann ist gesichert, dass ich in Ruhe studieren kann und ich habe auch noch moralische Unterstützung von einer Institution, die an mich glaubt, die daran glaubt, dass ich fähig bin, dass ich talentiert bin.
Aber
das, weißt du, ich habe mich gefühlt wie Aschenputtel. Ja. Plötzlich kommt jemand rein und sagt, weißt du was? Ich habe mir deinen Gentest angeschaut und ich glaube, du bist eine Prinzessin. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, das muss ich erstmal erweisen. Und du glaubst selber nicht dran, aber du hast diese Traumvorstellung, wie das sein könnte, es zu sein. Und plötzlich hängt dein ganzes Leben davon ab, was rauskommt.
Ja.
Und in dieser Situation befand ich mich und ich konnte nicht schlafen. Ich wurde immer unruhiger und ich wohnte damals in so einem Zimmer, einzelnes Zimmer, für das ich 100 € im Monat gezahlt habe. Also das war lächerlich. Und das war sowieso schon eng. Faktisch war das, also das war einfach ein enges Zimmer, wo die Möbelstücke ganz eng beieinander standen. Und in dieser Nacht schienen die Wände auf mich zuzurücken von allen Seiten. Es wurde immer enger und ich konnte nicht atmen. Ich habe geweint, aber das war nicht so ein Weinen, wo man sich erleichtert, sondern so ein panisches Weinen.
Ja, ja.
Und ich habe durch diesen Tränenschleier auch noch alles so komplett irreal wahrgenommen. Ganz, ganz furchtbar war das. Das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens und ich war überzeugt, dass ich sterbe. Entweder es passiert ein Wunder oder ich sterbe. Was ist passiert? Ich bin nicht gestorben, aber ich war an diesem einen Morgen so sehr im Arsch, dass ich nicht in der Lage war, zu diesem Auswahlseminar zu fahren. Ich bin stattdessen zur Ärztin gegangen, die hat mir eine Beruhigungsspritze gegeben und Antidepressiva verschrieben, was weiß ich noch alles. Und ich war sowieso sehr ängstlich in dieser Zeit, weil ich mich gefragt habe, bin ich dazu in der Lage zu studieren oder bin ich dumm? Und dieses bin ich dumm, das ist super, super absurd, das zu denken, wenn du für ein Stipendium vorgeschlagen wirst.
Ja.
Aber ich war trotzdem überzeugt davon, dass rauskommen wird, Hochstapler-Syndrom, dass rauskommen wird, dass das alles ein Bluff ist, dass ich nichts kann, dass ich Mängel habe, dass ich Sachen nicht weiß, die ich in der 4. Klasse wissen müsste und so weiter. Und ja, ich habe das Auswahlseminar dann ein Jahr später gemacht und das Stipendium auch bekommen. Aber ich war echt froh an diesem Morgen, dass dass ich am Leben war, echt. Also richtig, krass. Richtig schlimm. Und ich möchte so etwas nie wieder erleben.
Was ich total interessant finde, ist, bei dir ist das ja, also dieses, das Hochstapler-Syndrom, also das auffällt, dass du eine Hochstaplerin bist. Bei mir war das ja, ist das ja Ausdruck von Kontrollverlust gewesen, weil ich bisher weite Teile meines Lebens immer unter Kontrolle gehalten habe. Ja, was ich nicht unter Kontrolle habe, das ist das mit meinem Gewicht. Ne? Entsprechend frustriert mich das natürlich auch. Aber sonst so strukturell habe ich mein Leben immer unter Kontrolle gehabt. Und da, wo ich es nicht unter Kontrolle hatte, war ich fast immer in der Lage, das Problem zu lösen, indem ich es mit Geld bewerfe. Nennen wir das mal so. Ja? Ich sage, ich bin gestrandet, weil der ICE nicht fährt. Na, hier, Kreditkarte, Mietwagen. So, ne? Also das ist halt, ist ja auch letztendlich Kontrolle. Und dieses Ding mit diesem Studium, also diese Panikattacke, das war halt wirklich, dass ich auf einmal mir die Kontrolle, also mir über den Teil meines Lebens, den ich bisher immer unter Kontrolle hatte, komplett entglitten war. Und als ich dann aufgeschrieben habe, wie ich die Kontrolle zurückerlange, dann war es auch wieder gut. Das ist ganz witzig. Würde mir so auch, weiß ich gar nicht, ob mir das nochmal so passieren würde, weil ich so langsam auch gelernt habe und auch weiter lerne, auch durch Ereignisse der letzten, was weiß ich, 6 Monate, sagen wir mal, mit dem Kontrollverlust zu leben. Also auch zu verinnerlichen, dass Kontrolle gar nicht durchgehend möglich ist, dass du nicht immer. Also ich habe sehr früh in meinem Berufsleben, und ich habe ja sehr früh angefangen zu arbeiten in meinem Leben, also im Grunde 1,5 Jahre nach dem Abi habe ich ja angefangen zu arbeiten, ernsthaft. Und da habe ich schon sehr früh gelernt, was auf der Arbeit auch sehr sinnvoll ist. Also es gab so 3 Regeln. Geh nie von etwas aus. Ja, entweder weißt du es oder du weißt es nicht, aber du gehst nicht von irgendwas aus. Ich gehe davon aus, dass Alexandra das Geld überwiesen hat. Aha, warum ist dann die Kündigung für die Wohnung gekommen? Im Zweifel, wenn du Zweifel hast, frag. Ja, so, tut dir nicht weh. Ne? Hast du das Geld überwiesen? Und drittens war, die 3. Regel, die ich gelernt habe, sehr früh in meinem Berufsleben war, always cover your ass. Also hab immer einen Plan B in der Tasche. Mhm. Ja, hab immer eine Hintertür offen, durch die du gehen kannst. Also ne, immer, hab immer einen Plan B in der Tasche. Und das ist sehr, sehr schlau, wenn es um Projektmanagement geht. Das ist aber sehr, sehr dumm, wenn es um dein Leben geht. Ja, geh nie von etwas aus, ist richtig. Im Zweifel frag, ist auch richtig. Aber always cover your ass heißt nichts anderes als geh nie aufs Ganze. Und das ist sehr oft sehr falsch. Insbesondere in emotionalen Fragen ist es sehr, sehr falsch, eine Hintertür offen zu haben.
Ja.
So. Und das ist ganz interessant. Also wie dieses Kontrolle behalten wollen, wie ich das dann von meinem Berufsleben auch in meine Freizeit sozusagen oder vom Beruf in mein Leben übertragen habe.
Also die eine Logik
Logik in die andere mitgenommen habe und dann wirklich Ende 40 werden musste, um im Grunde an dieser Logik, in meinem Leben an dieser Logik zu scheitern erstmal. Das ist ganz interessant. Ich erzähle das abstrakt, weil das beinhaltet andere Personen und das geht euch alle einen Scheißdreck an, was da los ist. Darum eiere ich gerade ein wenig rum. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Christian fragt, wenn ihr diese Frage beantwortet, ist es vermutlich 1 Jahr her, nein, 2, wenn ihr diese Frage beantwortet, 2,5, wenn ihr diese Frage beantwortet, ist es vermutlich 1 Jahr her, dass die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Augsburg stattfanden. Alexandra, warst du da?
Nee.
Nachfrage an uns beide, was haltet ihr generell von Poetry Slam?
Poetry ist ja auch so eine Sache, beziehungsweise Poesie im Allgemeinen. Ich liebe Gedichte, könnte aber selbst keine schreiben. Und ich verstehe Gedichte, aber ich verstehe sie nicht von der Produzentenseite her.
Aber Poetry Slam hat ja nichts mit Gedichten zu tun, oder?
Na eben, ganz genau. Und für mich sind Poetry Slammer ziemlich prätentiöse Leute. Ich kann mir nicht herausnehmen, jetzt irgendwie zu sagen, dass ich mich da groß auskenne. Ja. Ja, aber was ich so davon mitbekomme, ist halt nichts, was mir gefällt.
Ja, ich halte davon nichts. Ich halte davon nichts. Das ist, als ich das erste Mal mit Poetry Slam in Berührung gekommen bin, das dürfte so gut 12 Jahre oder so her sein. fand ich das ganz geil, weil ich dachte, oh, das ist neu, das ist fresh. Ja, das ist mal was anderes. Stellt sich raus, das ist seitdem immer dasselbe. Da ist überhaupt nichts passiert, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Und das ist so strukturierte Gymnasiasten-Lamoyanz. Ja, die stehen halt immer auf der Bühne. Alles ist doof. Also, kennst du 21 Jump Street, diesen Film?
Du hast das schon mal erzählt.
Wo dieser Typ auf der Bühne steht und nicht weiß, behauptet hat, er wäre Poetry Slammer und dann wird er auf die Bühne geholt und weiß nicht, was er machen soll und macht dann so Meta-Poetry Slammer. Slam Poetry! Yelling! Waving my hands a lot! Specific point of view on things! Das ist Poetry Slam. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell scheiße ist. Das ist ein Geschmacksurteil. Und meinem Geschmack entspricht das exakt gar nicht.
Ja, genau.
Specific point of view on things, finde ich.
Ja, so ist das. Ja, weil im Grunde machen die ja nichts anderes, als einfach so Tagebuch schreiben, wie sie sich so fühlen und was so geht und was sie so sehen.
Und dann
bringen
Pointe
sie das
dran,
in Versform und schreien das halt raus. Und das hat mit Poesie nichts zu tun. Poesie ist eine extreme Verdichtung von komplexen Phänomenen. An einem Gedicht kannst du mehrere Tage dran sein und das interpretieren und
darum
es entfalten sich immer neue Bedeutungsebenen. Und bei Poetry Slam ist die Sache halt einfach klar, das ist oft sehr banales Zeug.
Ja, vielleicht verstehe ich deshalb Gedichte nicht, weil ich gar nicht so lange mich mit einer Sache beschäftigen kann.
Ja, man muss da langen Atem haben.
Also genau, mir kommt dann die Aufmerksamkeit abhanden irgendwie, das ist ganz komisch. Naja. Tino hat eine schöne Frage. Hallo Alexandra, Holgi möchte sich dringend einer komplett neuen Religion anschließen. Kannst du ihm eine entwerfen?
Eine komplett neue Religion. Ich würde dir sofort eine konsumfreie Religion vorschlagen. Oder eine Konsumreligion, aber die gibt's ja schon.
Die gibt's schon, genau. Kapitalismus ist die Konsumreligion. Ja, genau. Aber wie wäre denn die konsumfreie Religion?
Ja, man schickt dich halt auf eine Insel. Gib dir null Geld, du darfst keine Wanderschuhe kaufen, keine Pizza, kein Bier.
Ja.
Nix einfach.
Ja, und dann?
Du wirst auf die Aran Islands geschickt, wo wirklich auch nichts ist.
Und also was bete ich dann an?
Weisheit. Es gibt ganz viele Leute um dich herum, die dir hirnlos huldigen.
Ich dachte, ich sollte mich der Religion anschließen. Wenn ich natürlich der Religionsstifter bin, dann können wir da nochmal darüber nachdenken.
So habe ich das jetzt verstanden, dass du genau, dass du diese du musst diese Religion, du musst sie wirklich verstehen. Du repräsentierst sie und natürlich bist du, also du gehörst dir an, selbstverständlich, aber du könntest sie auch anführen. Beziehungsweise ich kann mir kaum vorstellen, dass du keine Religion anführst, also dass du einfach nur ein Follower bist. Du müsstest die schon mitgestalten.
Tja.
Eine neue Religion für Holger.
Ich überlege auch, also was würde ich denn, also ich meine, was ist denn so, also Religion, also.
Weißt du, was Religion bedeutet? Im ursprünglichen Sinne bedeutet Religion Rückbindung. Das heißt, du bindest dich rück an etwas.
Ja.
Das schließt jetzt nicht unbedingt ein, dass es irgendein übersinnliches, personalisiertes Wesen sein muss, an das du glaubst.
Ja, aber ich muss mich ja irgendetwas unterordnen, oder? Also das beinhaltet ja auch immer eine Ideologie, eine Liturgie, ein Regelwerk,
ein Ritual,
dem ich mich unterordnen müsste und dem müsste ich mich ja fröhlich mit ganzem Herzen unterordnen.
Ja, und deswegen halte ich Religion für jemanden wie dich für ungeeignet. Also entweder du führst diese Religion selbst an, das heißt, du hast sie dir selber ausgedacht und musst dich nicht unterwerfen, oder es geht halt nicht.
Ja. Na, ich guck mal, wenn das mit meiner Staatsgründung vorangeht, dann kann ich ja dann vielleicht auch danach, wenn der Staat existiert, eine eigene Religion da reinmachen. Und den Staat will ich ja eigentlich auch nur gründen, weil ich meine eigene Währung machen will. Den Holgidor.
Den Holgidor?
Ja, statt Louisdor, dachte ich so.
Cool.
Ne, kann man mal machen. Ja, ja. Und damit wären wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Und am Ende der Sendung, da steht immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich starre genau, also gerade starre ich auf eine Schneekugel mit einem Flamingo drin und ich schüttel die jetzt schon seit 2 Stunden und bin deswegen ein bisschen psychedelisch drauf.
Alles ja, dreht weiß. Sich.
Ja, jetzt ohne Scheiß, ich fühle mich gerade ein bisschen über, also so schwebend, seltsam schwebend, jetzt nicht unbedingt gut. Ja, mir geht's ganz okay.
Oha.
Viel zu tun.
Ah ja. Mir geht's gut. Ja, mir geht's erstaunlich gut. Ich habe auch viel zu tun. Vor allen Dingen viel zu viele Dinge, für die ich am Ende kein Geld kriege, sondern nämlich Geld kosten. Steuererklärung. Ja, ganz schlimm. Das Finanzamt.
Machst du heute den ganzen Tag, oder?
Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, den ganzen Tag, aber heute den ganzen Tag. Und ich habe gerade 3 Wochen am Stück Hörfunk. Das heißt, ich kann mich auch nicht den ganzen Tag konzentriert hinsetzen und das machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann irgendwie die nächste Woche 2-3 Tage sehr früh aufstehen und jeden Morgen ein paar Stunden daran arbeiten, um dann danach arbeiten zu gehen, weil das Finanzamt hat vorfristig angefordert. Also es ist etwas unangenehm, aber auch das ist Jammern auf hohem Niveau, weil das ist durchaus hinzukriegen, wenn ich nicht stundenlang nasebohrend in der Ecke sitze und aus dem Fenster gucke, wie es so normalerweise meiner ist. Nein, mir geht es gut, mir geht es sogar sehr, sehr gut. Ich kann nicht klagen, es mangelt mir an nichts. Punkt. Außer der Selbsthass vom Anfang der Sendung, aber den habe ich gut integriert in meinen Lifestyle. So, fertig. Jetzt gehen wir nach Hause. Ach nee, das sind wir ja schon. Danke, Alexandra.
Danke, Holger.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.